Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Herzlich willkommen zur Nana One Kong Strong Time. Der Podcast mit dem komplizierten Titel, dessen Namen ich nicht richtig aussprechen kann. Und dem Podcast über Kong Strong in Deutschland. Hallo Endo, wie ist dein dieswöchiges Kong Strong Erlebnis gewesen?
Ich habe gar keins gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich finde das Meme um Kong Strong finde ich lustig. Das checke ich schon, warum Leute das feiern, aber Kong Strong als Produkt, als Getränk, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so geil. Und ich finde Leute sehr cringe, die das Meme zu ernst nehmen und wirklich unnormale Mengen Kong Strong saufen fürs Meme, weil Kong Strong, Bruder, Kong Strong, Gabby Kong Strong.
Kong Strong, Schokokroissant, Kong Strong, Schokokroissant.
Genau. Und deswegen, nein, also, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich sowas ähnliches wie ein Kong Strong-Erlebnis. Und zwar war ich die Tage im Aldi und da habe ich mir gedacht, so, weißt du was? Ich habe irgendwie mal wieder echt Bock auf so einen richtig ranzigen Taurin-Energy. Ich hatte da irgendwie ein Craving nach. Aus irgendeinem Grund. Dann habe ich mir von der Aldi-Eigenmarke, ich weiß gar nicht, was das ist, früher hießen die Flying Power, aber mittlerweile, Aldi Energy Eigenmarke. Aber jetzt heißen die nicht mehr Flying Power, jetzt heißen die anders. Genau, Golden Power. Digga, das ist nicht dein Ernst.
Golden Power, ja. Die heißen das wird im Chat gerade nochmal bestätigt.
Golden Power, Golden Shower, Alter. Digga.
Ey, wäre schon ein ziemlich witziger Energy-Trinkname, der einfach Golden Shower heißen würde.
Ja, nee, auf jeden Fall, die habe ich mir geholt und war ein stabiles, ranziger Taurin-Energy-Erlebnis, aber meistens finde ich dann Energies mit Geschmack dann doch besser. Deswegen Kong Strong. Ich hatte einen irischen Kong Strong. Ich habe mir, als ich in Irland war letztes Jahr, das war gerade die Zeit, wo dieses Kong Strong-Meme so aufgekommen ist, da habe ich mir fürs Meme tatsächlich im irischen Lidl, gibt es ja da Aldi und Lidl.
Erst an den Pranger stellen und dann stellt sich heraus,
ich meine die Leute. Meine nicht die Leute, die ab und zu fürs Meme eins trinken. Ich meine die das wirklich oft machen. Auf jeden Fall, habe ich mir dann einen irischen Kong Strong gekauft. Den gab es da sogar in 0,5 Liter Dosen. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Gibt ja in Irland Lidl und Aldi sogar relativ viel tatsächlich. Und der hat geschmeckt wie, glaube ich, auch ein deutscher Kong Strong. Und zwar nach einem ranzigen Taurin-Energy. Aber ja, das ist mein Beitrag zur Kong Strong Time.
Ich hasse diesen Geschmack, ich hasse Kong Strong. Ich weiß nicht, warum wir dazu einen Podcast machen. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben wir uns entschlossen, einen Kong Strong Podcast zu machen, Endo?
Ich habe einen Vorschlag.
Damals, vor 10 Jahren.
Ja. Guck mal, Gabby, also wir mögen beide, also ich finde Taurin Energy ganz nice hin und wieder. Du findest die scheiße. Aber ich weiß etwas, das wir beide sehr mögen, ist Anime. Oh. Sollen wir vielleicht einfach einen Anime-Podcast machen stattdessen? Wir könnten da zum Beispiel, es starten ja viermal im Jahr zum Anfang der Season, immer neue, ganz, ganz neue Anime. Und wir könnten uns immer die erste Folge davon angucken und dann unsere Meinung dazu sagen. Und das machen wir als Podcast. Was hältst du davon?
Das könnte man machen. Da gibt es nur ein Problem. Die aktuelle Season ist fast durch. Was macht man da?
Ach, ist scheißegal.
Okay,
ist
egal.
Hören sich die Leute trotzdem an.
Wollen wir einfach so tun, als wäre das schon die 7. Ausgabe? Und wir wären einfach so fast fertig mit der Season sozusagen. Das ist nicht so komisch.
Guck mal, hab dir jetzt so eine Liste geschickt an Anime aus der Season, wo ich noch reinschauen möchte, ganz gerne. Die können wir ja dann einfach, sagen, dass wir alles andere schon gesehen haben.
Ist gerade ein bisschen kotzer hochgekommen, als ich die Titelliste gesehen habe.
Ja, deswegen habe ich die auch so ein bisschen vor mir hergeschoben. Es ist jetzt eine gute Gelegenheit, sich die mal anzuschauen.
Okay,
alles klar, dann gucken wir die jetzt an. Wir tun so, als wäre es die 7. Ausgabe und mach uns mal eine Anmoderation dafür.
Okay. Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Nana One Anime Podcast zur Herbstseason 2025. Euer Lieblingspodcast zum Thema Anime und Kong Strong. Warte, jetzt nicht mehr Kong Strong, nur noch Anime. Hallo Endo!
Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sehr schön. Endo, ein Studio ist wieder gestorben. Unser heutiges Top-Thema der Woche.
Stimmt. Das habe ich sogar ja auch mitbekommen, ja. Und zwar ein Studio, das
eigentlich schon
dir
tot war.
Sehr, sehr viel bedeutet und mir so mittelmäßig viel bedeutet.
Ein Studio, das auf jeden Fall Anime auf eine gewisse Art und Weise geprägt hat. Und das
kann man überhaupt nicht bestreiten, ja.
Also generell Anime stark geprägt hat. Und das eigentlich schon sehr, sehr lange tot war. Das zwischenzeitlich mal ein Tomatenhersteller war. Das aber auch zu seinen Hochzeiten oder kurz vor seinen Hochzeiten auch schon Videospiele-Publisher war oder Videospielentwickler sogar war. Noch einige andere Dinge veröffentlicht hat. Unter anderem eben später Tomaten, als es schon zu Ende ging. Die Rede ist von Gainax, die jetzt tatsächlich offiziell geschlossen sind. Beendet. Es gibt kein Gainax mehr. Die Firma Gainax wurde, nachdem 2024, letztes Jahr, die Firma Insolvenz angemeldet hat, ist jetzt vorbei. Die Firma wurde geschlossen, alles wurde aufgeteilt unter allen, die da drinnen hingen. Also das wurde ja mittlerweile von Kadokawa, von Trigger und von Studio Kara verwaltet. Ich glaube noch irgendein anderes Unternehmen, was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Habe ich jetzt hier aber auch gerade nicht im Artikel drin. Ah doch, hier, King Records war es noch. Genau. Kara, Kadokawa, King Records, Studio Trigger, genau. Die haben die Reste des Studios noch verwaltet, die Schulden verwaltet und waren jetzt das letzte Jahr damit beschäftigt, zu entscheiden, an wen gehen welche Rechte, zu welchen Titeln. Ne? Also Gainax ist ja auch Rechteinhaber an allen Titeln oder zumindest Teilrechteinhaber an allem, was sie so produziert haben oder an den meisten Sachen, die sie so produziert haben. Und da ging ja jetzt zum Beispiel schon, ging ja schon einige Franchises im Laufe des Jahres oder im Laufe der letzten Jahre schon rüber. Und natürlich Evangelion ist jetzt komplett im Besitz von Studio Kara. Wir haben Gurren Lagann, das jetzt komplett im Besitz von Studio Trigger ist. Wir haben Panty and Stocking, das komplett jetzt Studio Trigger gehört, wo sie ja sogar jetzt schon letzte Season die zweite Staffel produziert haben. Und dann gibt's ja aber noch diverse andere Franchises, wie Nadia oder FLCL, weiß ich gar nicht, ob das schon irgendwie, das gehört wahrscheinlich eher Production IG, ich weiß nicht, ich glaube, das war nicht, da wurden ja unter IG auch schon dann die Sequels produziert. Ich glaube, da war Gainax wahrscheinlich nicht direkt mit involviert als Rechteinhaber. Noch diverse andere Titel. Was jetzt daraus wird, aus den Franchises, weiß man nicht. Es gibt jetzt auch keine ganze Liste oder so an Franchises, die jetzt noch offen waren und an wen die gegangen sind. Da gibt es ja zum Beispiel so Fragen, offene Fragen, wie was wird mit Gunbuster, wo ja eine dritte Staffel oder ein dritter Teil angekündigt war, schon seit Ewigkeiten. Allerdings mittlerweile ja über Gainax, die ja noch existieren, was ja ein separates Studio ist, die sich ja komplett abgesplittert haben, die vorher Fukushima Gainax waren, aber gar nicht mehr zu Gainax gehörten, wo dann auch also mitarbeitertechnisch so der Großteil vom alten Gainax-Studio mittlerweile ist, der sich noch nicht in alle Winde verstreut hat. Und die müssten wahrscheinlich noch die Rechte an Gunbuster haben und wahrscheinlich auch die Rechte an Wings of Honyamis, was ja der erste große Kinofilm von Gainax damals Ende der 80er war. Und da sollte ja, seitdem der damals fertig war, ist ja quasi Uru in Blue das Sequel in Arbeit, das entsprechend mittlerweile seit 35 Jahren in Arbeit ist. Wahrscheinlich nicht aktiv in Arbeit, aber ja, irgendwie wurde immer mal was irgendwie dran gemacht, zumindest konzeptioniert. Und ich glaube, da sind die Rechte auch bei Gainax, die das ja auch schon mal irgendwie vor vielen, vielen Jahren dann wieder angekündigt haben, bis dann wieder alles gestorben ist. Also wahrscheinlich sind ein Großteil der Sachen, die jetzt noch offen waren, sind irgendwie an Gainax gegangen, Teile wahrscheinlich dann an die anderen vier Firmen, und man muss dann mal gucken, wer dann was noch jetzt aus dem Rest macht. Ein bisschen hat sich das jetzt schon bei Evangelion bemerkbar gemacht. Da gab es jetzt nämlich einen Blu-ray-Release in Japan, und da wurde Gainax komplett aus den Credits rausgetilgt. Also da ist überall, wo Gainax stand, steht jetzt einfach Hideaki Anno oder Studio Kara drin. Also da haben sie tatsächlich die Credits komplett nochmal neu gemacht vom alten Remaster. Tja. Und das ist es im Prinzip.
Ja, also ein Studio, also es wird jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall viel zu weit greifen, wenn wir die Geschichte von Gainax aufarbeiten würden, weil das eine unglaublich wilde Geschichte mit vielen Wendungen und Wirrungen ist. Ich kann dazu sehr empfehlen, es gibt von Anime News Network eine Artikelreihe namens The Indestructible Studio Gainax, wo sie in vier längeren Teilen einmal die komplette Geschichte des Studios mit allen Details recappen. Ich habe die in unserem Discord in den Livestream-Channel gepostet und das Wort Tomatenstaude dazu geschrieben. Also wenn ihr diese Artikel alle übersichtlich haben wollt, dann geht auf nanaone.net, joint unseren Discord, kommt in den Livestream-Channel und sucht nach Tomatenstaude. Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch die Indestructible Studio Gainax oder ANN Gainax Recap oder irgendwas in die Richtung bei Google eingeben. Da kriegt ihr dann eigentlich die Ergebnisse. Und da könnt ihr dann nochmal alles ganz genau nachlesen. Es ist halt so die letzten Jahre, so wie ich das mich daran erinnere, ist es so, dass der CEO des Studios nie wirklich gut mit Geld umgehen konnte und deswegen das Studio eigentlich die ganze Zeit, also auch schon während der Zeit, wo sie all ihre erfolgreichen Produktionen hatten, schon in super finanzieller Schieflage war und Evangelion, die ja quasi gerettet hat, weil Evangelion einfach so gottlos viel Geld in die Kassen gepumpt hat, dass man gar nicht pleite gehen konnte damit, egal wie unverantwortlich man mit dem Geld umgegangen ist. Aber als dann eben die ganzen kreativen Leute Gainax verlassen haben, um ihre eigenen Studios zu gründen, hat das dann eben auch nicht gereicht. Sie haben ja dann eben auch seit fast 20 Jahren keinen großen Hit mehr gehabt. Und dann ist es einfach eine Geschichte von unglaublich schlechtem Management, unglaublich dummen finanziellen Entscheidungen. Dann hat Hideaki Anno ja sogar dem Studio in den 2010ern nochmal einen fetten Kredit gegeben über sein Studio Kara, um Gainax quasi so zu retten, mit dem der dann aber auch nur verschleudert wurde und wo dann auch nichts Vernünftiges mit angestellt wurde. Da gab es dann auch einen relativ großen, da kann ich mich sogar noch gut dran erinnern, das war 2019/20 rum, gab es einen relativ großen öffentlichen Streit sogar zwischen Anno und Studio Gainax, wo er quasi das mal revealed hat, dass er seinen alten Kollegen quasi eine Menge Geld geliehen hat, um dieses Studio, was er ja mit aufgebaut hat, zu retten, so als Freundschaftsdienst, aber die da halt dann sich total scheiße, es total verschleudert haben und den Kredit auch gar nicht zurückgezahlt haben und dass Hideaki Anno, da wurde dann auch revealed, dass Hideaki Anno tatsächlich nicht nur ein sehr guter Regisseur und Autor ist, sondern auch ein echt guter Geschäftsmann und dass er immer wieder, sehr gute Business-Entscheidung getroffen hat, eben auch mit seinem Studio Kara, dass Kara ein sehr gesundes und gut geführtes Unternehmen ist und man von Gainax das eigentlich nur das genaue Gegenteil behaupten kann. Und das hat jetzt eben, ist jetzt eben darin gegipfelt, dass das Studio jetzt endgültig pleite ist. Ich finde, was an Gainax auf jeden Fall eine Sache ist, die ich total toll finde und die das Studio, glaube ich, auch der Anime-Szene mitgegeben hat, ist diese Verschmelzung zwischen Doujinshi und beziehungsweise halt Fans und Creatoren. Also ich glaube, Gainax war eins der ersten Studios, wo wirklich so ein wo es zu dem Zeitpunkt schon so Anime-Nerds gab, wo die Anime-Industrie schon erwachsen genug war, um eine richtige Industrie zu sein. Aber das eins der ersten Studios, wo wirklich einfach so ein Bunch an kreativen Independent-Menschen zusammengefunden haben und gesagt haben, ey, wir produzieren jetzt kommerzielle Anime, wir produzieren jetzt einfach professionell Anime und damit ja dann auch groß rausgekommen sind und immer wieder Trends gesetzt haben. Und das sieht man ja bis heute. Es ist ja bis heute so, dass super viele erfolgreiche Mangaka mal Doujinshis gezeichnet haben oder solche Sachen wie Seventh Expansion oder Type Moon, die ihre Visual Novels am Anfang noch auf irgendwelchen, auf der Comic-Cat verkauft haben und dann später daraus auch Millionen-Franchises erschaffen haben. Und dass eben diese Verzahnung zwischen dieser eigentlich recht professionellen Industrie, die sich ja schon vor allen Dingen eben auch noch mal in den letzten 20 Jahren krass professionalisiert hat und eben Fan-Creatern sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Und ich glaube auch noch mal stärker ausgeprägt als zum Beispiel in der US-amerikanischen Filmindustrie oder generell der Filmindustrie überall. Und das ist, finde ich, etwas sehr, sehr Einmaliges, was Gainax halt immer sehr hochgehalten hat. Es gab zu Evangelion ja auch unzählige Fanwerke. Also ich glaube, Evangelion war wirklich so einer der Ja, eins der ersten Franchises, wo wirklich im großen Stil Doujinshis gezeichnet wurde, wo im großen Stil draus gecosplayt wurde. Ich glaube, Rei vor allen Dingen war in den 90ern das Cosplay schlechthin auf japanischen Conventions. Und ganz viel dieser sehr, sehr lebhaften Fankultur um Anime und Manga geht zumindest zum Stück auch auf Gainax zurück. Deswegen kann man hier natürlich den kulturellen Eindruck, den kulturellen Impact auf gar keinen Fall leugnen. Für mich persönlich ist das Studio halt, also ich bin gigantischer Evangelion-Fan. Alles andere kann ich nicht so viel mit anfangen. Also ich bin ja bekennender Gurren Lagann nur ganz okay Finder. Und ich müsste es mal rewatchen, to be honest. Das ist unfassbar lange her, dass ich es gesehen habe, aber mich hat's
damals the record, für mich ist es die beste Anime-Serie aller Zeiten.
Ja, guck. Für Fipi auch. Also da kannst du dich ja dann mit ihr zusammentun.
Ja, das haben wir festgestellt. Haben uns schon die Gurren Lagann Brofist gegeben.
Sehr schön. Also ich bin kein so riesiger Gurren, also ich bin ja auch kein so riesiger Studio-Trigger-Fan. So, ich mag Trigger und ich mag viele deren Sachen, aber ich mag die halt. Ich hype die nicht, ich mag die. Ich glaube, am besten fand ich tatsächlich noch Kill la Kill, was ich tatsächlich sehr, sehr nice fand. Naja, jedenfalls, wie gesagt, und auch Furikuri hatten wir ja mal hier die erste Folge vor unfassbar vielen Podcasts. Da war noch Neich dabei, das war so ein Retro-Ding. Ja. Hat mich jetzt auch nicht so komplett vom Hocker gehauen. Ja, und was hatten sie sonst? So Gunbuster ist auch cool, aber das ist halt auch wieder Hideaki Anno. Also das schlägt ja so in die Evangelion-Kerbe. Panty and Stocking habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber hab's vor.
Das ist halt, also Panty and Stocking ist halt wirklich so konzentriertes Trigger. Es ist halt nur Shitposting, inhaltlich so auf Inferno-Cop-Niveau. Aber ist schon nice. Also ich werde es demnächst mal rewatchen, weil ich die zweite Staffel dann jetzt demnächst mal anfangen möchte. Und dann muss ich mal gucken, wie mir, ich muss zugeben, damals Panty and Stocking Staffel 1, da war ich noch sehr frisch im Anime-Bereich drinne und habe das dann wöchentlich damals geschaut. Und war da anfangs nicht so begeistert, aber das war auch so eine Zeit, da war ich noch nicht so im Gainax-Hype und Trigger-Hype drinne. Also Trigger gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und ich glaube, ich würde es jetzt noch mal mehr abfeiern. Was ich da mal mein Geschmack noch mal ein bisschen
etabliert hat. Sag Bescheid, wenn du mit dem Rewatch anfängst, dann würde ich vielleicht parallel watchen. Dann können wir hier mal wieder so ein schönes Parallel-Watch-Review machen.
Aber ich gucke gerade noch mal die Liste durch. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle großen Titel von Gainax genannt, die jetzt so im Imaishi-Anno-Bereich gelaufen sind. Also die Titel, die wirklich erfolgreich waren.
Don't forget
Re-Cutie
My
Honey.
Love Child Konomini Kokomo Utsukushi Sekai. Das war einer der ersten Anime, die ich geschaut habe damals. This Ugly Yet Beautiful World.
Ah,
ich
was fand mit den Chef zusammen nett. Gemacht haben.
Ich will den immer mal rewatchen.
Okay, dann immer mal rewatchen. Also da hau ich noch Re-Cutie Honey, habe ich gerade noch erwähnt. Ist super sehenswert. Auch wunderbarer Shitpost-Anime, der sich wie ein Trigger-Anime anfühlt. Abenobashi ist auch ein... ist für mich jetzt nicht so ein Ding, was konstant großartig ist, hat aber ein paar sehr, sehr gute Folgen und ist ein sehr interessantes experimentelles Werk. Karikano vielleicht noch, bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan. Das ist so ein Ding, was ich am Anfang richtig gut fand und dann die zweite Hälfte war dann nicht mehr so geil. Und ansonsten, ja, die Klassiker.
Hokago no Play It.
Okay, ich wollte jetzt gerade nicht die
den
Titel
ich
nennen.
Auch,
ich wollte gerade nicht mehr die Titel nennen aus der Zeit, wo das Studio quasi zusammengefallen ist. So ab Dantania no Shoka ist ja alles zusammengebrochen. So, da haben sie dann.
Ja, aber Dantalia und Nushoka war schon scheiße.
Der war schon nicht gut. Medaka Box haben aber sie danach Hokago gemacht.
Aber Hokago no Play mochte ich.
Genau, und da waren ja dann alle schon raus. Das ist ja dann so ab 2011, 2012 rum, haben sich dann Kara und Trigger gegründet und dann waren ja alle raus. Also Kara sogar schon ein bisschen eher. Und dann ist im Prinzip alles zusammengebrochen. Panty and Stocking war der letzte Gainax-Titel im Prinzip, 2010. Und dann war Oldschool Gainax vorbei. Und,
bei Hanamaru Kindergarten fand ich jetzt, wobei, was habe ich dem gegeben? Damals eine 6. Aber das kann, war damals.
Hanamaru da Kindergarten ist ein guter Anime. Es war auch bei mir jetzt so lange her, wie damals, als er gelaufen ist, aber den fand ich sehr wholesome. Da habe ich eine 7 gegeben. Aber, also seitdem ist im Prinzip nichts mehr, aber ich denke, es ist ganz gut, dass jetzt der Schrecken endlich vorbei ist. heutzutage, wer jetzt neu mit Anime anfängt, hat mit Studio Gainax, kann damit sowieso nichts mehr anfangen, sondern eher mit Trigger und Kara. Ja. Und der Spirit von Gainax läuft, lebt einfach weiter in Kara und Trigger, und das ist eine gute Sache.
Voll. Und zwar 100%.
100%? Ja, sogar, sogar 150%.
Genau, gerade Trigger ist ja wahnsinnig fleißig und bildet ja auch am laufenden Band wieder neue Regisseure aus, die den Stil wieder übernehmen. Also ich sag mal, was ich mit Gainax verbinde, ist tatsächlich auch eher so dieser cartoonige, auch sehr so ein bisschen auf US-Cartoons angelehnte, freestylige, wilde Stil. Also jetzt weniger Evangelion. Und also das ist tatsächlich auch, warum ich die meisten Gainax-Anime weniger mag, weil ich diesen cartoonigen, freestyligen Stil jetzt nicht so krass abfeier. Aber der lebt auf jeden Fall weiter. Also wie gesagt, gerade solche Sachen wie wie die ganzen Trigger-Anime, die auch am laufenden Band rauskommen, wo auch immer wieder, die ja sehr, sehr fleißig sind, die ja dann auch schon wieder ganz neue Dinge prägen, wie ja zum Beispiel Cyberpunk, was ja ein Riesenphänomen war als Anime und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du dann Kara, die zwar nicht mehr Evangelion machen, oder, also ich denke zumindest nicht, dass es da in absehbarer Zeit irgendwie was Neues geben wird, aber die ja zumindest auch immer wieder vor allen Dingen sehr viel, sehr jungen Creator eine Chance geben und sich da im etwas experimentelleren Bereich sehr, sehr gern bewegen. Also Gainax, man könnte sagen, was jetzt gestorben ist, ist halt ein Name, aber die Leute und die Kreativität, die ist immer noch da, deswegen würde ich es jetzt auch, also es ist aus Anime-historischer Sicht natürlich ein bemerkenswertes Event, dass jetzt nach 40 Jahren dieses Studio offiziell geschlossen wurde, aber so als Anime-Fan geht da nichts verloren, das ist jetzt nicht so, als wird da jetzt, keine Ahnung, UFO-Table zumachen und es gibt jetzt nie wieder Demon Slayer und nie wieder After Effects-Filter und Sakuga und so, sondern das ist alles noch da, das wird alles noch weitergehen, nur halt mittlerweile unter anderen Labels, also
ja. So ist es.
Im Endeffekt egal.
Um das Gespräch noch abzuschließen, Endo, eine Entscheidungsfrage noch für dich. Weil die ist mir gerade spontan so gekommen, als du so ein bisschen über die Charakterdesigns unterhalten hast. Amerikanisierte Anime-Designs oder amerikanisierte / verwestliche Anime-Designs versus japanisierte Cartoon-Designs. Was findest du besser? Was bevorzugst du?
Was sind denn japanisierte Cartoon-Designs? Kannst du mir da
japanisierte Cartoon-Designs, genau das, was du gerade bei Trigger so ein bisschen nicht so geil findest. Also so Panty and Stocking, generell so die Charakter-Designs, die so ein bisschen an US-Cartoons angelehnt sind. Gurren Lagann ja auch ein bisschen, Kill la Kill ja auch ein bisschen so. Oder generell der Animationsstil.
Ach, das sind dann japanisierte Cartoon-Designs.
Genau, würde ich sagen, weil ich finde an diesen Designs, an solchen Designs sieht man trotzdem immer noch sehr viel Japan, sehr viel Anime. Trotz, dass man sich.
Aber was ist dann das andere?
Da würde ich dann sowas wie ganz klassisches Beispiel Avatar einordnen für verwestlichte Anime-Designs. Also wo man sich, wo quasi westliche Studios sich orientiert haben an üblichen Anime-Charakter-Designs. Und westliches Spin draus gemacht haben.
Ich glaube, dann finde ich tatsächlich japanisierte Cartoon-Designs besser, weil ich einfach Anime-Designs mag. Und ich habe jetzt gerade ein Bild, muss ja mal zugeben zu meiner Schande, ich habe Avatar nie geschaut, nicht eine einzige Folge, ich bin da überhaupt nicht drin. Ich weiß, das soll der allergrößte Peak sein und der Beste, was jemals produziert wurde und oh mein Gott, so geil. Aber habe ich nie geguckt, habe ich nie geschaut. Irgendwann mache ich es bestimmt. Und ich habe jetzt gerade ein Bild so vor mir und ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht ansprechend. Ich mag diese total, ich würde overexpressive Gesichtskrümmungen, die sie da auf den Cover haben, finde ich total lächerlich. Und weiß ich nicht, das sieht für mich so ein bisschen aus wie so eine Werbung für so ein billiges Mobile Game. So, wahrscheinlich werden wir jetzt gecancelt von der Avatar.
Ich würde aber mitgehen. Also ich finde Avatar optisch auch nicht ansprechend. Hab auch nur wenige Folgen davon gesehen. Hat mich auch inhaltlich nicht angesprochen, aber ist auch sehr lange her. Kann ich jetzt inhaltlich auch gar nichts mehr dazu sagen. Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt dieser Serie nicht absprechen, dass sie tatsächlich gut ist und vielleicht irgendwann gut wird und ich vielleicht einfach aufgrund der Tatsache, dass ich, glaube ich, nie das chronologisch geschaut habe, sondern irgendwie so ein paar Folgen zwischendrin, als die mal im TV früher liefen.
Ja, das soll man nicht machen. Man sollte das schon chronologisch schauen, glaube ich.
Und mich da nicht angesprochen hat, dass das natürlich absolut daran liegen kann, dass ich es nicht chronologisch geschaut habe.
Ja. Also kann inhaltlich Peak sein, will ich gar nichts zu sagen. kein Hate, kein aktiver Hate an der Stelle, aber ich finde die Designs, rein von den Designs her, finde ich, sieht's kacke aus. Und da mag ich die Trigger-Designs deutlich mehr, weil die können actually ganz, ganz hübsch sein, stellenweise, aber ich würde konventionellere Anime-Designs trotzdem immer bevorzugen.
Okay, okay. Also würde ich im Großen und Ganzen mitgehen. Also ich hype japanisierte Cartoon-Designs total. Bin da riesen Fan von. Andersrum tatsächlich auch nicht so. Ja. Gut. Das war das Thema der Woche. RIP Gainax und wir gehen jetzt zu Titeln von Studios, die noch existieren. Mal gucken, wie lange noch. Und wir beginnen heute mit Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator. Geil. Klingt nach Isekai. Wird's wahrscheinlich auch sein. Japanischer Titel. Chichiwayu, Hahawaseide, Musume no Watashi wa Tenseisha. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll.
Eine Light Novel-Adaption von JC Stuff. Die hat man im letzten Podcast schon mit Mugen Gacha, vor dem Endo sich gedrückt hat. Die Novel ist abgeschlossen, die lief von 2016 bis 2022 und die hat auch eine Manga-Adaption bekommen, die seit diesem Jahr beim Publisher Dokigoko hierzulande erscheint. In der Regie haben wir Fukushima Toshinori, Regisseur von Duel Masters, Lost und Skate Leading Stars. Und im Drehbuch haben wir mit Machida Toko auch eine Isekai- bzw. Chill-Isekai-Expertin, bekannt aus Bauern- Anime, Bauern-Isekai-Anime wie...
Bauer sucht Frau.
Ja, genau. Bekannt aus den Isekai-Adaptionen von Bauer sucht Frau, nämlich Farming Life in Another World und I've Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills. Die Frau kann farmen.
Also wir kriegen hier viele Bauern.
Ja, deshalb gehen wir mal rein in das neue JC-Stuff-Werk, das, soweit ich gehört habe, qualitativ so zwischen Mugen Gacha und One Punch Man Staffel 3 liegt. Auf geht's.
Ja. Der Kasper, der war kerngesund. Ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen, rot und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag, ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe, die esse ich nicht. Am dritten Tag, oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kaspar wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage vollkommen lebendig auf einer Farm und hat da ein neues Leben angefangen und hat seine Ernährungs- und seine Essensstörung endlich überwunden mit Hilfe von sehr guten, empathischen, professionellen, therapeutischen Maßnahmen. Heute hat er Normalgewicht, arbeitet als Fremdvertreter bei Siemens, hat eine Frau, zwei Kinder und lebt in einem Stadtteil von Bottrop. Gabby, worum ging's denn im Anime?
Wir haben hier einen Helden, der in einer großen Schlacht dann doch gefallen ist und beziehungsweise noch ein bisschen Leben in sich hat, noch einen Hauch Leben, aber kurz davor ist, an seinen tödlichen Wunden zu verenden. Doch da kommt plötzlich eine Geisterfrau aus der Geisterwelt namens Origin in auf das Schlachtfeld und sieht diesen Menschen, diesen Helden und entschließt sich dazu, ihn mit sich in die Geisterwelt zu nehmen, um ihn zu heilen, damit er doch noch überleben kann und sich seines Samens zu bedienen. Einige Jahre später und sie hat dies erfolgreich getan und die beiden haben ein Kind. Aber nicht irgendein Kind, ein Kind, das eigentlich eine Wissenschaftlerin, eine Chemikerin, glaube ich, aus unserer Welt ist und die super schlau und autistisch ist. Und ja, die ist nun reinkarniert worden, nachdem sie durch irgendwas gestorben ist, wahrscheinlich durch einen Chemieunfall oder irgendwie sowas. Ist jetzt das Kind von diesem Helden und von diesem Waldgeist. Und nun geistern sie so durch die Gegend, ne? und sind auch teilweise in der Menschenwelt, also in der Menschen-Isekai-Welt und heiraten dann dort, also nicht die, also die beiden Eltern logischerweise, ne? Und machen da so Dinge als Familie, als quasi Spirit X Family oder so.
Es wäre unterhaltsamer gewesen, wenn die Mutter ein Waldgeist mit 8,7%igen Alkoholgehalt gewesen wäre.
Ja. Dem stimme ich aber zu. War sie nicht. Sie hatte, glaube ich, nicht den höchsten Alkoholgehalt.
Nee.
Ich wünschte, ich hätte einen hohen Alkoholgehalt gehabt beim Schauen dieses Animes. Und der hat mich ja von Anfang an verloren, dadurch, dass er mit Infodumping begonnen hat. Und das passiert ja ganz oft. Und dann sage ich ja immer,
erster Mensch, Verstoß gegen das Isekai-Knigge.
Richtig. Und dann sage ich ja immer, Mensch, baut das Infodumping doch irgendwie so ein, dass ihr das nicht als Infodumping rüberbringen müsst, sondern als Teil der Geschichte. Und da haben sich dann die Leute gedacht so, wenn der Gabby das sagt, dann machen wir das jetzt hier halt ja bei dem Titel. Und haben das aber nicht so ganz verstanden, wie ich das gemeint habe. Ich habe nämlich nicht gemeint, dass da eine fucking Mutter mit ihrem Kind auf einer Treppe sitzen soll und das Kind dann mit einem Geschichtenbuch zu Info dumpen soll, Digga. Das ist genau die gleiche Scheiße, wie wenn irgend so ein
alter Mann die Geschichte vorträgt von dieser Karte, die ihr hier seht, wo die Reiche gegeneinander kämpfen.
Ne? Das ist genau die gleiche Kacke. Ich habe wieder nichts mitbekommen, weil mein Hirn einfach direkt wieder abgeschaltet hat und diese Kacke da ignoriert hat. Und dann infodumpt der einfach noch zwei weitere Male im Laufe der ersten Folge irgendeinen Scheiß da rein, der mich nicht juckt, obwohl er wahrscheinlich ein bisschen plotrelevant ist. Und so hat dieser Anime mich mindestens dreimal, eher noch ein paar mehr Male verloren und ich habe wahrscheinlich so 80% nicht mitbekommen. Aber ehrlich gesagt ist in der ersten Folge auch fast nichts passiert. Am Ende gab es ein bisschen lustige Szenen mit der eigentlichen Verlobten des Helden, die jetzt doll, ganz doll dick ist. Oder ganz, ganz viel fette Leute-Humor. Fette Leute, ne? Oh, die sind so fett und lustig. Ja, Top-Humor Japan. Dankeschön.
Ich muss sagen, das ist echt mal wieder so ein Isekai, wo ich echt kaum Ahnung habe, was ich dazu überhaupt sagen soll. Also ich war verhältnismäßig aufmerksam. Ich kann trotzdem mich all deinen Punkten anschließen, dass der Anime da auf jeden Fall reingeschissen hat. Also dumm. Vor allem das Ding ist, mach doch nicht dieses dumme Lore-Dumping, wenn deine Lore im Grunde einfach nur ist, ja, es gab mal einen Held und der Held, der hat die ganzen Dämonen besiegt und deswegen ist jetzt hier alles Paletti so. Digga, das ist die generischste Kacklore aller Zeiten. Die musst du doch nicht erzählen, Alter. So, keine Ahnung, wenn du schon so eine langweilige, generische, mittelalterliche Fantasy-Welt hast, sag mal, fühlen die sich nicht blöd dabei? Denken die wirklich, ich sitze dann so als Zuschauer hier vor meinem Schreibtisch und denk mir, oh, das ist ja spannend. Einen Dämonenkönig gab's? Was? Und dann gab's einen Helden? Das hast du noch nie gesehen. Und was hat der? Hat er die besiegt sogar? Oh, das ist ja ein Teil. Und jetzt wird der verehrt in seiner kreisrunden europäisch-mittelalterlichen Stadt. Erzähl, voilà, du laberst, Digga. Du laberst. Na, so, also, ganz im Ernst, denken die das wirklich? Denken die so, reagieren wir darauf? Also, ich glaube wirklich. Schon, ja. Ich glaube halt ehrlich, ja. Weil sonst würden die Scheiße nicht reinnehmen. Das ist genauso wie das kleine Mädchen, ne? Ich glaube, der Twist ist jetzt letztendlich, dass sie halt voll clever ist irgendwie und so und sie baut sich dann wohl auch noch Reichtum auf später. So, das wird wahrscheinlich so ein Ding, was so ein bisschen in die Richtung von Bookworm geht. Ich habe Bookworm nie gesehen, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, nutzt Bookworm den Isekai-Aspekt mehr als dieser Anime in der ersten Folge? Also, dass es tatsächlich eine Relevanz hat, dass sie aus einer anderen Welt kommt und das nicht nur ein
Infodump ist. Das tut sie tatsächlich. Und das ist auch der gute Teil von Bookworm in den ersten beiden Staffeln. Und dann war ich enttäuscht, dann, dass in der dritten Staffel das quasi nicht mehr so wirklich eine Rolle spielt. Und dann ab da wurde es dann für mich nicht mehr so doll.
Weil hier wirkt es so unglaublich egal. Also hier ist das halt wirklich so, Du hast irgendwo, dieser Anime, diese Folge hätte auch genauso funktioniert, wenn es kein Isekai gegeben hätte.
Es ging auch fast nicht um das Kind, also es ging ja fast nur um Mutter und Vater, wie die da geheiratet haben und dann die.
Aber selbst wenn, dann wäre so, dann wäre sie halt ein überdurchschnittlich intelligentes Mädchen und das hätte doch gereicht. Warum muss das denn der Chemielaborantin sein? Und ach, ich weiß nicht, Brudi. Also
ja, ist halt 2016 entstanden, die Novel, ne? Also so gerade mitten im ersten großen Isekai-Boom. Also was heißt im ersten? Also mitten in den Anfängen des großen Isekai-Booms.
Ansonsten hatten wir hier ja relativ wenig Story drin. So, es ist halt, die haben halt geheiratet, weil der Vater irgendwie schon die haben nie offiziell geheiratet, da die Mutti und der Vater. Und der Vater hat aber diese eine Verlobte da gehabt und die will er nicht mehr. Und er will nicht, dass die sich da einmischen kann und die ganze Geschichte.
Steuerklasse deswegen, wollen sie auch eine andere haben.
Genau, ja. Die wollen sie auch, weil sie neben zusammen nach Bottrop zum Suppenkasper ziehen wollen. Und deswegen haben sie dann geheiratet. Und das war es im Grunde. Also jetzt so krass viel Plot war da jetzt auch nicht drin, also wenig, wo ich jetzt anknüpfen könnte und sagen könnte, oh ja, das ist jetzt total interessant oder oh nein, also doch, es ist was drin, wo ich sagen kann, ist uninteressant, weil es zumindest nichts in dieser ersten Folge gab, wo ich mir gedacht habe, boah, das motiviert mich jetzt zum Weiterschauen oder das ist jetzt mega spannend, darüber will ich mehr wissen. Aber es ist halt auch noch ein wenig Content gewesen. Also ich kann mir diesen Anime eigentlich nur vorstellen, dass der funktioniert, so wie das dein Mitbewohner ja immer sagt, so als reines Brain-Off-Fluff. Also wenn du wirklich abends so nach der Arbeit komplett dein Hirn ausschalten willst, also wirklich nicht mehr ansatzweise in irgendeiner Form über irgendwas nachdenken willst, dann machst du den an und lässt dich von den lustigen, bunten Bildchen berieseln. So. Aber sonst sehe ich da keinen Wert drin, ehrlich gesagt.
Wir haben im letzten Podcast darüber gefachsimpelt, als Endo nicht dabei war, aber Endo, du hast, glaube ich, die Fachsimpelei gehört. Wie es kommt, dass so Edgelord-Isekai-Anime wie Mugen Gacha entstehen und sind dann auf die Vermutung gekommen, dass es daran liegt, dass der Autor in seiner Schulzeit ein bisschen zu oft gemobbt wurde. Jetzt würde ich analog dazu vielleicht mal darüber fachsimpeln, wer sind diese Menschen, die dann so uninspirierte Chill-Isekai-Anime oder Isekai-Light-Novels schreiben? Was ist denen in der Schule vorgefallen? Ich würde sagen, meine Vermutung ist, nichts vorgefallen, aber das sind so die in ihrem Elternhaus zu verhätschelt wurden. Das sind so, wenn deine Familie einfach so, im obere Mittelklasse lebt, Eigenheim, und gibt immer nur Öko aus ökologischem Anbau alles so qualitativ hochwertiges Essen, so wirst immer so verhätschelt, aber eigentlich kehren deine Eltern auch nicht so wirklich um dich, die interessieren sich eigentlich auch nur so ein bisschen für ihre Karriere und so, das Kind kriegt trotzdem irgendwie alles, was es haben will, damit es die scheiß Fresse hält und uns in Ruhe lässt, während wir Business machen. So, das, ich glaube, das ist der Auslöser, warum man dann uninspirierte Chill-Isekai-Light-Novels schreibt.
Ja. Also, ich habe lieber uninspirierten Chill als misogynen Edge, da muss ich ehrlich sein. Mhm. Also, ich habe lieber sowas als Reader of Healer. Ich habe jetzt das Ding von letzte Woche nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen. Aber
das war rassistischer Edge.
Das war trotzdem.
Da ging's, da wollte der Hauptcharakter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, einen Genozid an allen nichtmenschlichen Rassen durchführen, weil er von allen nichtmenschlichen Rassen oder Völkern gefickt wurde.
Ja. Dummer Scheiße. Wollen wir nicht sehen, dann doch lieber uninspirierten, langweiligen Chill, aber das macht den uninspirierten, langweiligen Chill aus einer Review-Perspektive natürlich nicht zu einem besseren Werk.
Gut, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Lass uns mal zu den Zahlen gehen. Und zwar haben wir da bei MAL eine 6,70 bei 5.922 Bewertungen. Stand hier der 10.12.2025. Unsere Community gibt eine 3,40 bei 10 Bewertungen. Wenn ihr dabei sein wollt bei unseren Community-Bewertungen, dann kommt doch mal donnerstags um 19.30 Uhr bei nanaman.net vorbei. Da findet unser Livestream statt. Jetzt in der letzten Dezemberwoche nicht, beziehungsweise in der vorletzten und letzten Dezemberwoche nicht. Da ist Donnerstag der 25. Da ja, kann man nicht streamen, da sind wir dabei, uns den Wanst vollzuschlagen mit irgendwelchen Weihnachtsspeisen. Da findet stattdessen am 28. Sonntags der Season-Stream statt. Im Season-Stream reacten wir live auf die Anime, über die wir hier im Podcast quatschen und nehmen auch live den Podcast auf. Das heißt, ihr könnt den Podcast einfach früher hören und könnt einfach eure Bewertung mit abgeben. Cool. Und jetzt erzählt euch Endo eine Geschichte darüber, wie er diesen Anime bewertet hat.
Hast du die MyAnimeList-Bewertung schon gesagt?
Ja. Und
die Community-Bewertung? Ach ja, doch, hast du. Okay. Ja, also das war ich hab ehrlich gesagt keine besonderen Gefühle gegenüber diesem Anime. So, ich hasse, also der war nicht so scheiße, dass ich ihn hassen würde. So, der war hatte ein gewisses Base-Level an Kompetenz in seiner Umsetzung. War aber unglaublich belanglos in allen Maßen. Es war nichts da drin, was mich irgendwie entertained hat. Also, keine Ahnung, ich gebe eine 3 von 10. Ist nicht das allerschlimmste Isekai-Zeug, das wir je geschaut haben, aber ich kann euch versprechen, dass ich den morgen schon wieder vergessen haben werde. Gabby?
Ich gebe einen 2 von 10. Der bekommt den Benefit of the, ich habe zu 80% nicht aufgepasst. Und damit gehen wir direkt zu einem Kurzanime über, den wir im Anschluss geschaut haben. Und zwar ist das Anira to Kokora, lizenziert von niemandem. Ein Original-Anime von Kachidoki Studio. Das ist so ein kleines Flash-Animationsstudio, die jetzt mittlerweile auch so ein Light-Anime machen. Die haben wir erst zweimal im Season-Stream gehabt, obwohl die zwischendrin auch haufenweise andere Kurzanime produziert haben. Die waren allerdings alle nicht lokalisiert, entsprechend haben wir nichts davon geschaut. 2020 hatten wir die zuletzt mit Komatta G-San. Da ging es um einen Opa, schätze ich. Und 2012 mit Lichi de Hikari Club. Das war ein Kurzanime zu einem Horror-Manga, den ich davor sogar gelesen hatte. Und dann war ich sehr enttäuscht von dem Anime, weil der totaler Dreck war, während der Manga ein unangenehmes Erlebnis war, aber zumindest so ein auf Horror-Ebene stabil. Als Regisseur haben wir hier auch von Komatta G-San, dem vorherigen Titel, den wir von denen hatten, Namiki Hiroshi. Das ist ein Regisseur, der eigentlich nur Kurzanime macht, also gibt es auch nichts Relevantes darüber zu sagen. In Anira to Kokora geht's um Otter. Otter, die jetzt, die irgendwie nach Japan gekommen sind, weil es in Japan in den 80ern oder so einen Otter-Hype gab. Und jetzt ist der Otter-Hype verflogen und das hat dazu geführt, dass die Otter entweder geisekeit wurden und zwar oder reincarnated sind als Menschen oder sich irgendwie einfach von selber in Menschen transformiert haben. Und jetzt sind das die letzten beiden Otter Japans und die chillen jetzt zusammen in ihrer Menschenwohnung ab und tun Menschendinge wie zum Beispiel Yaoi-Sex, den wir hier sehr grafisch gesehen haben.
Ja.
Wie fandst du es, Endo?
Ich sitze heute im Podcast, wo ich die ganze Zeit nur sagen kann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weil das waren eine Minute 40 Episoden, wovon die ersten 10, 15 Sekunden immer so die Backstory waren, dass sie eben Otter sind und nach Japan gekommen sind und so. Und wie gesagt, da war so unglaublich wenig Inhalt.
Ja,
also waren dann irgendwelche Dialoge zwischen diesen beiden Otter-Dudes, die dann halt lustige Wortspiele und ulkige Scherzchen miteinander getrieben haben. Es gab jetzt
ständig
auch nicht
so eine Sexual Tension in der Luft hängt zwischen den beiden.
Also wenn du die gesehen hast, okay, ich habe die nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber you do you. Und das war es eigentlich auch. Also es war ein unglaublich existierendes Erlebnis.
Ja. Also ja, wenn ihr irgendwie Bock auf einen 1-Minuten Pretty Boy Anime haben wollt und die Pretty Boys sind eigentlich Otter und wo eigentlich effektiv nichts passiert, dann ist das euer Kurzanime. Wow. Deshalb kommen wir jetzt zu den Zahlen, würde ich sagen. Auf ML haben wir eine 4,93 bei 91 Bewertungen. Guckt keinen Schwanz. Muss man auch dazu sagen, gibt es auch gar nicht in irgendeiner Form legal zu schauen. Da müsstet ihr auf Fansubs zurückgreifen, die es allerdings gibt. Unsere Community gibt eine 2,10 bei 10 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine. Ja, was gebe ich denn? Ich gebe einfach mal eine 2 von 10. Das war irgendwie belanglos und nicht so cool. Gabby.
Okay, okay. Ich gebe auch nur 2 von 10. Gibt Schlimmeres, aber war halt nix. Und wir haben noch einen Kurzanime danach geschaut. Und zwar ist das Koalas Diary im japanischen Titel Koala Iniki. Auch der ist von niemandem lizenziert. Den könnt ihr euch aber theoretisch legal mit offiziellen englischen Subs anschauen über AniOne. Das ist ein ostasiatischer Streaming-Dienst, der hierzulande nicht verfügbar ist, aber könnt ihr euch ja irgendwie, können wir mal auf die Philippinen oder so fahren und das dort gucken. Ja, kann man ja schon mal machen für Koalas Diary. Hier haben wir eine Manga-Adaption von Studio Mother, die hat man letzte Season mit Watanabe und letztes Jahr mit As a Reincarnated Aristocrat I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World. Der Manga läuft seit 2021. Als Regisseur haben wir Katao Takao, bekannt aus To Love Ru und Rio Rainbow Gate. Und im Soundtrack haben wir Slavik Kowalewski. Das ist der Soundtrack-Komponist von AKB
0048.
Kurwa. Ja. Kurwa. Ist das ein. Warte mal, ist das ein Pole? Ich guck grad nochmal. Slavik Kowalewski ist ein Pole, der danach nach Deutschland gezogen ist, danach nach Amsterdam und danach nach Japan.
Ja, Pierdolle.
Jawollo. So, wir haben einen Koala, der entdeckt beim Aufräumen in seiner Wohnung ein Tagebuch. Und in diesem Tagebuch blättert er dann herum und erfährt Dinge aus seinem Leben, die er schon längst vergessen hatte, weil sie komplett belanglos sind. Und so lässt er sein Leben nochmal Revue passieren, denn Koalas haben jetzt nicht unbedingt die längste Lebensspanne. Warte mal, wie lange lebt ein Koala?
Das ist natürlich Gabbys Fanfiction-Version der Story. Also in Wahrheit ging es darum, dass der Koala im Zweiten Weltkrieg Teil des Polenfeldzugs war und mehrere sehr, sehr grausame Kriegsverbrechen begangen hat auf der Seite der Wehrmacht und anschließend nach Argentinien geflohen ist, wo er nun in seinem Haus sitzt und die ganze Zeit Flashbacks vom Zweiten Weltkrieg hat und hofft. Also in der zweiten Folge ist ein internationaler Haftbefehl eingegangen gegen ihn. Wie es damit weitergeht, wissen wir noch nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall der Fakt und ich kann jetzt schon mal sagen, dass Koala auf jeden Fall eins der größten dummen Arschlöcher der gesamten Anime-Geschichte ist. Ich hasse diesen Koala, also das ist ein richtig dummes Nazi-Schwein und soll sich wegficken gehen und ich hoffe, dass die Polizei ihn noch findet und er dann für seine Missetaten vor Gericht gestellt und bestraft wird.
Absolut ekelhafter Bastard. Würde ich auch an der Stelle dann so daran da belassen, also das ist hat mich einfach nur sehr, sehr sauer gemacht, diesen Kriegsverbrecher zu sehen. Und das, um ihn auch noch irgendwie so eine verherrlichende Doku.
Eben, also ich finde, an der Stelle geht der Anime dann auch zu weit, weil der Koala, der wird ja klar als der Gute dargestellt in der Geschichte. Ne? Ja. Man soll ja mit dem mitfühlen und hoffen, dass er nicht gefasst wird und so weiter. Und man kann natürlich so ambivalente Charaktere zeichnen, wo es dann quasi auch so ein bisschen darum geht, so dass die Gegensätze Menschen hervorzubringen. Aber so war es ja nicht. Also der Koala wurde ja nur positiv dargestellt, obwohl er eben so ein Riesenarschloch ist. Und deswegen finde ich, ist der Anime nicht vertretbar. Also ich fand das nicht okay.
Haben auch nochmal nachgeguckt, was dann die Episodentitel der weiteren Folgen sind. Also Folge 3 heißt Meine Kriegsverbrechen im Kosovo und Folge 4 war Meine Erlebnisse bei der Neugründung der AfD-Jugendorganisation Blaues Herz-Emoji. Und da weiß man auch schon, in welche Richtung das geht, ne?
Ja, dummer Scheiß-Nazi-Anime mochten wir nicht.
Dann haben wir da auf MAL eine 6,28 bei 105 Bewertungen. Stand hier der 10.12.2025. Unsere Community gibt eine 3,09 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 3 von 10, weil er immerhin ein bisschen besser animiert war als der Anime davor. Aber trotzdem ist der Koala mein absoluter Hass-Anime-Charakter Nummer 1. Bei Fuck, Marry, Kill würde ich den immer auf Kill packen, weil das so ein dummes Arschloch ist. Ich hasse dich, Koala. Gabby.
Ich würde auch eine 3 von 10 geben aus ähnlichen Gründen und würde aber den Koala vorher noch kommen zum nächsten Anime und zwar ist das Dusk Beyond the End of the World im japanischen Titel Toa no Yugure. Lizenziert von ADN.
ADN!
Und Aniverse.
Aniverse gibt's halt auch noch.
ein Original-Anime von PA Works. Die hatten wir letzte Season mit Dealing with the Mikadonos, Sisters is a Breeze und im Frühling mit Food for the Soul. Als Regisseur haben wir Tsuda Naokatsu, Regisseur von JoJo Part 1 bis 5 und Tokyo 24th Ward. Der ist hier auch gleichzeitig Autor des ganzen Bumses und da ist es in der Form sein Erstlingswerk als Anime-Original-Autor. Ja, wir haben wieder einen PA Works Original Anime, der kein chilliger Slice of Life Anime ist und eher so im Action-Bereich angesiedelt ist und die sind immer in die Hose gegangen. Da ist PA Works bei einem 100% Absturz-Track-Record, außer Kanan. Kanan, der ist aber schon so lange her, kann man vielleicht
gar aber nicht mehr. Aber das ist ja auch Mario Kart.
Genau, das so ist von Mario Kart und Halb Type Moon, genau. Das würde ich gerne nicht mit reinzählen. Aber in den letzten 10 Jahren waren alle PA Works Original Anime, die nicht chillige Slice of Life Anime waren, ein ziemlicher Absturz. Und ich habe ja gehört, der geht gut los. Wir gucken jetzt auch gleich Folge 0 und Folge 1, weil man das wohl sonst auch nicht separat einschätzen kann, weil die inhaltlich wohl ziemlich unterschiedlich sind. Deshalb gucken wir da jetzt einfach das Ganze mal als Doppelfolge. Aber was ich so in den letzten Wochen gelesen habe, zum weiteren Verlauf davon, hat das wohl sehr ähnliche Probleme wie alle PA Works Original Action Shows. Und deshalb gehe ich da jetzt mal nicht so optimistisch rein. Aber vielleicht haben wir zumindest Spaß an den ersten beiden Pilotfolgen sozusagen. Auf geht's.
Ja! Ja!
Sieh einmal, hier steht er. Pfui! Der Struwelpeter. An den Händen meiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, Garsker Struwelpeter.
In Rom geht's.
Es geht um den guten Herrn mit dem Namen Akira, der Akira, der seine Eltern verloren hat bei einem Unfall und weil die alle keine Verwandtschaft hatten, ist er in eine Pflegefamilie gekommen und da auf die gute Dame, auf die Towasa getroffen. Das war dann seine Pflegeschwester und sie haben ulkige, schöne, warme Familienzeiten miteinander verbracht. Außerdem hat der Akira noch in der Schule ordentlich Gas gegeben, die Toasa sogar noch mehr. Die ist gleich zum CEO von 40 Firmen und zu einer leitenden Forscherin im KI-Bereich geworden. Generell ist KI in dieser Gesellschaft im Jahr 2034 oder so.
39.
Ein Riesenthema. Die Fronten sind verhärtet, also so ein bisschen wie bei uns jetzt. Es gibt Leute, die sagen, KI muss viel mehr eingeschränkt werden. Es gibt Leute, die sagen, nein, KI ist die Zukunft und wir sollten da noch viel mehr dran forschen. Und Towasa ist eher eine Vertreterin des Letzteren. Und der Akira, der hat nicht nur geschwisterliche Gefühle zu seiner Stiefschwester, der liebt sie tatsächlich sehr, sehr doll. Und glücklicherweise liebt die Towa ihn genauso. Und kurz vor einer super wichtigen Firmenpräsentation gestehen sie sich ihre Gefühle und finden zusammen. Und alles ist ganz süß und niedlich. Doch dann taucht ein KI-Gegner auf und ballert Towasa einfach nieder. Und damit er sie nicht noch mehr niederballert, wirft sich Akira in die Kugeln und wird tausendfach durchlöchert, erschossen. Ist alles ganz schrecklich und alle sind tot. Denkste, denn dank der fortschrittlichen Technologie gibt es ja so etwas wie Kälteschlaf, in den Akira gebracht wird und erwacht in einer weit, weit entfernten Zukunft auf, in der die Apokalypse bereits stattgefunden hat, in der Städte und Dörfer nur noch, wie sagt man auf Deutsch, zurückgelassene Landstriche sind, nur noch aus Ruinen bestehen. Und er wurde in seinem Cryopod die ganze Zeit von einer indigenen Bevölkerung als Gottheit beziehungsweise als der Allwissende angebetet. Und er muss feststellen, während er sich mit diesen Leuten unterhält, dass eine Gesellschaft, wie kann man sagen, ein Kollektiv namens Owell, Zwinky Zwonky, die Kontrolle übernommen hat. Es gibt keine Länder mehr, es gibt keine Staatlichkeit, es gibt nur noch dieses Kollektiv, das alles beherrscht und die Leute mit ziemlich rougher Hand unterdrückt. Und das probieren sie auch beim Akira. Und kurz bevor sie ihn opfern möchten, taucht ein Mädchen auf mit einem Laserschwert und einer Railgun, einer gewissen wissenschaftlichen Schienenkanone, die alle brutal ermordet und einen Berg pulverisiert und extrem schlimme Kriegsverbrechen begeht. Aber sie tut es für ihn. Und am Ende sagt, er soll sie heiraten. Und der Akira, der ist jetzt ganz, das kam jetzt in der Folge nicht vor, wie es weitergeht, aber hier steht, dass die jetzt gemeinsam auf eine Reise gehen, weil er die Hoffnung hat, dass seine Schwester noch irgendwo da draußen ist. Und währenddessen begegnen sie verschiedenen Formen der Liebe und fragen sich, was Liebe eigentlich bedeutet. In diesem Fall kann ich die Antwort schon mal vorwegnehmen. Es bedeutet Inzest.
Oh ja. Meine zwei Vermutungen. Nummer eins, also entweder Nummer eins, die Schwester hat ihren Verstand, ihre Gebärmutter und ihre Eierstöcke reinpflanzen lassen in einen Androiden und ist deshalb trotzdem bereit für mehr Inzest. Oder sie hat sich selber auch Kälte schlafen lassen und tut jetzt einfach so, als wäre sie ein Android, weil es zu Hasukashi für sie jetzt nach so langer Zeit ist, jetzt den Bruder nochmal zu fragen, ob wir doch mal jetzt ein bisschen Inzest begehen können. Also Pseudo-Inzest, die sind ja nicht blutsverwandt und damit, ist das ja genetisch kein Problem. Ne? Aber ja, das sind meine beiden großen Vermutungen zu diesem Titel. Ich glaube, beide stellen sich als falsch heraus, weil gerade im Chat ein unzensierter Spoiler gepostet wurde. Aber das spielt keine Rolle. Ich bleibe bei meinen Vermutungen. So. PA Works, ich glaube, die Message ist von euch ist angekommen. Ihr wollt ab nächstes Jahr weitreichend KI in eure Produktion wahrscheinlich einsetzen, weil ihr das geil findet, dass ihr Animatoren ersetzen könnt durch KI. Das war quasi eure Message an die Zuschauer, dass wenn wir uns beschweren darüber, dass ihr KI einsetzt, dann sind wir scheiß Nazis, die Menschen umlegen würden, wenn sie KI einsetzen. Ja, ich hoffe nicht, dass das die Message war. Das wäre bedenklich. Aber es war schon sehr pro KI, ne, muss ich sagen. Also da, es ging so los mit, es gibt so KI-Opfergruppen, also so Gruppierungen, Vereine und so weiter, die sich um KI-Opfer drehen. Wo sich KI-Opfer zusammenfinden und habe ich erst so gedacht, okay, ja, KI-Opfer bedeutet wahrscheinlich so Opfer, die also Künstler vielleicht zum Beispiel oder andere Leute, die ihren Job durch KI weitreichende KI-Nutzung verloren haben, dass die sich zusammenfinden und dann dachte ich vielleicht, geht vielleicht in so eine eher Anti-KI-Richtung oder so, ne, wenn man schon als Animationsstudio vielleicht so ein bisschen davon betroffen ist und vielleicht eine Message setzen will, dass wir als PA Works, die eigentlich immer für hochqualitative, handgemachte Animes stehen, wir sehen die Sache dann vielleicht doch nicht so euphorisch. Nein! Es wurde danach relativ schnell klar gemacht, dass zumindest der Regisseur und Autor von diesem Titel das Ganze äußerst euphorisch sieht und dass Leute, die etwas gegen KI haben, eine Klatsche haben und auch Menschen umlegen würden dafür.
Tja. Das zeigen sie. Ich meine, es ginge ja um ein wirklich bedenkliches Thema sogar. Und zwar ging es bei dieser Präsentation, die Schwester gehalten hat, darum, sich KI-Mikrochips einpflanzen zu lassen, um 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Zugriff auf KI zu haben und von KI überwacht zu werden, was für mich wie eine absolute dystopische, schreckliche Zukunftsvision klingt. Aber im Anime als was total Visionäres, Tolles, Positives dargestellt wurde, was jetzt von dem KI-Terroristen unterbunden wurde.
Ist keine Ahnung. Ist tatsächlich auch bei mir so auf einem der untersten Plätze, vielleicht sogar auf dem untersten Platz von Dingen, die ich zu Lebzeiten mit mir machen lassen würde. Also, das klingt schon nicht so geil, muss ich sagen. Und da sind wir inhaltlich dann halt dort, wo wir bei Sci-Fi Story schon sehr, sehr oft waren. Und dann sind wir inhaltlich irgendwo dort, wo wir schon so oft bei anderen Sci-Fi Stories waren, dass sich das alles irgendwie nicht wirklich neu angefühlt hat oder in irgendeiner Art und Weise kreativ oder so. Also ich fand, hat sich also wie so ein Sammelsurium aus verschiedensten Sci-Fi-Ideen angefühlt. Und zwar sowohl in Folge 0 als auch in Folge 1, dass man hier, glaube ich, so als Gesamtwerk sehen kann, weil das wirklich so direkt ineinander übergeht. Also wenn man da mal reingucken will, solltet ihr auf jeden Fall auch Folge 0 und 1 zusammenschauen, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, weil das quasi eine Folge ist.
Also ein Plus ist immerhin, es ist kein, irgendwelche Monster haben die Menschheit ausgerottet bis auf diese Zivilisation, Sci-Fi. Das gibt's ja auch sehr, sehr gerne. Ja. Also dafür gibt's einen kleinen Pluspunkt, dass es zumindest eine etwas andere Dystopie ist, eine im allerweitesten Sinne 1984-artige Dystopie. Aber da hört's halt auch schon auf. Also ich weiß nicht, solche Dinger sind irgendwie immer so, genauso wie diese ganzen Monster haben die Menschheit ausgerottet, Geschichten, so die, ich habe das Gefühl, die Autoren haben immer das Gefühl, dass die da was unglaublich Revolutionäres, Hyperintelligentes schreiben, so eine richtig krasse Gesellschaftskritik, die hier aber nur so oberflächlich rüberkommt, wie es eben nur sein kann. Also die Bösewichte in diesem Anime, also die Truppen von Orwell, was ja schon so die stumpfste Referenz ist, die man da irgendwie einbauen kann, sind halt wirklich einfach nur irgendwelche, das sind so pure, böse, Bösewichte, die man so richtig hassen soll als Zuschauer. Die sind einfach nur gemein und arrogant und drangsalieren die Leute. Und
also richten random ganze Dörfer hin, einfach so, weil es denen gerade so passt und lachen können. Dabei mit einem verzerrten Higurashi-Gesicht in die Kamera. Und
ich meine, to be honest, man muss dazu sagen, Genozide existieren. Ja. Unglaublich repressive Regierungen existieren, die absolut kein Problem damit haben, die eigene Bevölkerung abzuschlachten. Nordkorea ist da ja, glaube ich, so das prominenteste Beispiel. Also ich stelle mir den Alltag in Nordkorea in etwa so vor wie in diesem Anime hier. Also es gibt schon solche zutiefst bösen Menschen, aber es sind halt so goofy Cartoon-Villains. Also Es sind halt so, die dann auch irgend so ein richtig bescheuertes Cartoon-Gesicht dabei ziehen und so, ihr seid ja nur die kleinen Dorfbewohner, hier, frisst mein Elektrostab. Und
man muss ja auch immer sagen, nur weil Dinge grob auch im echten Leben so existieren, hat man ja als Autor immer noch die Option, Sachen interessanter zu schreiben. Besonders in einem Sci-Fi-Setting.
Oder die Schattierungen da drin ein bisschen weiter hervorzuheben, weil zum Beispiel in Nordkorea sind es ja auch die Leute, die anderen das antun, das sind ja auch keine Menschen, die so geboren wurden, sondern Leute, die jahrelang indoktriniert wurden und die auch darum fürchten müssen, dass wenn sie es nicht anderen antun, dass ihrer eigenen Familie so etwas angetan wird und die vielleicht ein sehr twisted Verhältnis zu Recht und Gerechtigkeit haben und so. Und wenn ich jetzt so eine Gesellschaft Nordkorea nachempfinden würde, dann würde ich all diese Themen in die Geschichte einfließen lassen und in die Charakterzeichnung der Bösewichte. Aber ganz im Ernst, Jungs, machen wir die Hosen runter, Eier auf den Tisch, das wird in diesem Anime nicht passieren.
Das hat halt, so,
da wird
auch
dieser Autor keinen Wert drauf legen.
Das hat halt auch keinen narrativen Wert, wenn du jetzt einen Bösewicht in der ersten Folge im letzten Viertel einführst, das gesamte letzte Viertel sich um diese Bösewichte dreht und die dann aber in keinster Weise irgendwie die Zeit bekommen, so ein bisschen ausgefeilt zu werden, weil sie einfach am Ende der ersten Folge oder der ersten Doppelfolge dann direkt zerteilt oder von einer Railgun gesprengt werden. Also die sind einfach nur, die waren nur Kanonenfutter und hatten damit eigentlich nicht wirklich einen Sinn. Wir sollten einfach nur irgendwie darstellen, guck mal, wie edgy und böse diese Welt ist und da kannst du jederzeit sterben.
Man muss natürlich dazu sagen, wir wissen nicht, ob die Organisation vielleicht später noch so ein bisschen ausgebaut wird. Ne? Also klar, diese beiden, diese random Bösewichte hier, die waren einfach nur random Kanonenfutter. Aber ja, ich glaube, das wird hier gar nicht so. Genau. Das wird hier gar nicht so die Quintessenz sein. Also am Ende wird das hier so eine Reise durch diese Welt werden? Wahrscheinlich wird das Thema Liebe, wenn das schon so hervorgehoben wird, hier noch immer wieder eine Rolle spielen. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich alles auf so einem sehr oberflächlichen Adventure-Level bewegen. Und die alles an Tiefgang und Gesellschaftskritik wird hier wahnsinnig oberflächlich sein. Aber ich glaube, der Autor, ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, dass die Autoren sich dann aber so unglaublich clever dabei fühlen und immer denken, ich erschaffe da gerade, der George Orwell, der wird sich verneigen vor mir, vor Dusk Beyond the End of the World. Ist glaube ich nicht so.
Es ist auch einfach keine interessante Welt, finde ich jetzt. Es ist einfach dadurch, was macht diese Welt aus? Es ist halt wieder irgendwie Menschheit ist irgendwie mehrere Schritte zurückgegangen aufgrund irgendwelcher Dinge, die vorgefallen sind. Vielleicht haben die dann doch irgendwas mit KI zu tun oder so. Und durch KI ist irgendwie die Menschheit zurückgebombt worden ins Steinzeitalter. Ein bisschen weiter schon. Aber vielleicht auch einfach durch irgendwelche Kriege oder sowas. Aber ich habe nicht wirklich das Interesse, jetzt so gerade mehr über diese Welt zu erfahren, weil sie einfach nicht interessant dargestellt ist. Da war so die erste Hälfte dieser Doppelfolge, die sich eben so ein bisschen um diese incestuöse Love-Story gedreht hat. Zumindest hatte die da noch ein bisschen so einen kleinen Mehrwert, dass sie halt cute war, aber, also ein bisschen cute. Aber war halt auch das war irgendwie eher oberflächlich. Also ich fand, selbst das war jetzt nicht, wirkte jetzt nicht super kompetent geschrieben. Es war auch nicht irgendwie alles inkompetent geschrieben oder so, sondern das war alles irgendwie so irgendwie da und hätte man alles besser machen können. Was man positiv hervorheben kann, ist wie bei Pierre Works typisch eigentlich in den meisten Fällen die Optik. Also später dann in dem letzten Viertel, da gibt es dann auch so einige Kampfanimationen, die super schick aussehen, super flüssig sind und wurde überhaupt nicht gegeizt mit Gore. Also ich habe dieses Wochenende ein paar 80er Jahre OVAs geschaut, die auch überhaupt nicht gegeizt haben mit Gore. Und da war er tatsächlich auf einem sehr ähnlichen Level. Also das war schon ein bisschen mehr, als ich von dem heutigen Titel erwartet hätte. Aber das ändert jetzt nicht unbedingt was daran, dass das inhaltlich halt ja nun mal keine Trash-Story sein wollte, die dann irgendwie mit Gore auf sich aufwerten möchte oder so, indem irgendwie lustige, dumme Scheiße passiert, weil Menschen irgendwie zersprengt werden oder so. Sondern es ist ja, es nimmt sich ja schon irgendwie ernst hier und will irgendwie was erzählen, was in irgendeiner Form berühren soll oder so. Und ja, das war es halt nicht aufgrund des Sammelsoriums aus allem, was man schon mal irgendwie gesehen hat. Ja, und das nicht unbedingt also kompetent zusammengeklebt.
Eben, also keine Ahnung. Ich sehe da auch wenig Interessantes drin, außer eben diverse Anleihen an etwas tiefgründigere Geschichten. Aber das Einzige, was es so ein bisschen ausmacht, das Einzige in der Welt, was so ein bisschen interessiert ist, hat, ist dieses Ehensystem, was da ganz, ganz anders läuft. Also wo ja eine sehr, sehr offene Form der Beziehung und der Ehe praktiziert wird und so, die wohl auch irgendwie von der Regierung mitgetragen wird oder so. Also da könnte man noch etwas draus stricken. Aber da weiß ich auch nicht, ob es da nicht vielleicht die cleverere Idee wäre, einfach Brave New World zu lesen. Und ja, quasi das, was hier ganz offensichtlich in dem Fall als Inspiration gedient hat, zu lesen, anstatt da so eine zerhackstückelte Versatzversion sich zu Gemüte zu führen. Also ja, es ist einfach so, PA Works kann seinen Fluch nicht brechen. Alles, was original ist von dem Studio, was nicht aus dem Working Girls Franchise kommt, ist einfach eher enttäuschend.
Ja, und ich glaube, da sind wir jetzt auch gerade jetzt nicht besonders pessimistisch, wenn ich mir angucke, dass die MRL-Bewertungen von Woche zu Woche weiter nach unten rutscht, das vorher in so einem mittleren bis niedrigen 7er-Bereich ist und jetzt ist das schon ganz ordentlich in den 6er-Bereich runterrutscht. Und das
ich frage mich nur, woher das kommt. Woher kommt das eigentlich? Also warum haben die keine guten Autoren für solche Sachen? Also, das sind ja keine festangestellten Autoren. Das sind ja nicht immer die gleichen Leute.
Nee, das ist der Jojo-Regisseur. Also, der kommt ja von David Production ursprünglich. Der ist auch noch bei David Production angestellt, laut AniDB. Wobei, warte mal, nächste Season macht der Darwin Incidents als Regisseur. Und das ist ja von Bellnox Films, was wiederum ein David Production Splitter Studio ist. Das heißt, ich vermute mal, das ist bei AniDB nicht mehr aktuell. Der hat wahrscheinlich die David Production verlassen. Und freelanced jetzt entweder oder ist in das neue Splitter Studio da gegangen. Aber auf jeden Fall
ist der hat ja auch Fairy Gun gemacht bei PA Works.
Hat er? Ne? Warte mal.
Das war ja auch so ein, also ein Jojo-Regisseur war das auf jeden Fall, der den gemacht hat.
Nee, der hier hat noch gar nichts bei PA Works gemacht tatsächlich.
Okay, dann ist das ein anderer Jojo-Regisseur. Naja, aber auf jeden Fall, das Ding ist, das sind ja nicht immer die gleichen Leute, die da schreiben, dass man sagen kann, ey, deren Stammautoren, die können halt Slice of Life und Coming of Age, aber die können keine Action oder so. Das sind ja immer andere Leute. Das heißt, irgendjemand muss dieses Projekt zusammenstellen. Da gibt's sicherlich auch von Projekt zu Projekt immer eine andere Geschichte. Es gibt ja Anime, die entstehen aus dem Studio heraus. Es gibt aber auch Original-Anime, da wird das Studio erst nach der Vorproduktion sozusagen dafür rekrutiert, sich darum zu kümmern und hat da gar nicht so den Input. Aber irgendwie hat PA Works eben diese Losing Streak, was Action Original Anime angeht. Die hatten noch nie, das einzige, was sie in die Richtung abgeliefert haben, was richtig gut war, einmal Kanan natürlich, was schon genannt wurde, und halt die Jun Maeda-Sachen, also Angel Beats und Charlotte, die ja auch relativ große Action-Anteile haben. Also ich finde die großartig. Aber das sind halt sowohl Kanan als auch die beiden Sachen sind halt von etablierten großen Autoren, die auch schon woanders zahlreiche Erfolge gefeiert haben. Aber immer wenn die versuchen, so einen Newcomer-Autor groß zu machen, ist das irgendwie immer ein Griff ins Klo.
Ich sehe auch gerade noch in den Credits, also wir haben hier auch bis jetzt 4 verschiedene Drehbuchautoren, also die dann von dem Originalautor, von dem Originalskript dann die Drehbücher herausgeschrieben haben, was auch meistens nicht so eine gute Idee ist, wenn man jetzt ein Original-Werk hat. Die wirklich gut sind, haben dann meistens als Drehbuchautor auch einfach den Originalautoren. Und hier hast du 4 verschiedene. Ich bin die gerade mal durchgegangen. Du hast einmal jemanden, der überhaupt noch nichts in dem Bereich gemacht hat und so ein kompletter Neueinsteiger ist anscheinend. Du hast eine, die gar keine Erfahrung mit Original-Titeln hat. Und dann hast du halt noch die Autorin von Ya Boy Coming, die hier mitgeschrieben hat, die Drehbücher. Also die zumindest bei PA Works am Start war schon mal vorher. Aber ja, das ist halt schon, kann funktionieren, wenn du eine sehr, sehr starke Story-Outline, denke ich, hast vom Originalautor, wenn der da so strenge Vorgaben gemacht hat, dass man als Drehbuchautor da auch gar nicht so weit abweichen kann. Aber naja, wir sehen ja die Bewertung, wir sehen ja, wie sie runterklettert. Ich sehe ja die Kritik online, dass die Leute tatsächlich mittlerweile, ja, also am Anfang die meisten Leute noch gesagt haben, das ist eigentlich, macht einen ganz coolen Eindruck und so. Und mittlerweile lese ich eigentlich nur noch Negatives. Also ich lese eigentlich nur noch, das ist halt total abgerutscht und ist eine große Enttäuschung gewesen. Und da bin ich dann jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich optimistisch gleich in meiner Bewertung.
Tja, dann ist Bewertung doch eigentlich ein gutes Stichwort. Auf MRL haben wir eine 6,78 bei 7.414 Bewertungen. Stand ist hier der 10.12.2025. Unsere Community gibt eine 6,17 bei 12 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du diesem Stückwerk?
Stückwerk ist ein gutes Stichwort. Aber ich gehe mal voll komplett in die Mitte rein. Das war jetzt in keiner Weise irgendwie schlecht, aber es hat mich auch in keiner Weise in irgendeiner Form überdurchschnittlich überzeugt. Deshalb gebe ich eine 5 von 10. Endo.
Ich gehe da eine Stufe tiefer. Ich bin da weniger gnädig. Ich finde, der Anime war wahnsinnig prätentiös und oberflächlich und tut so, als wäre er es nicht. Und ich glaube, das macht mich daran so sauer, weil es ist nicht das Problem, wenn du eine simple Geschichte erzählen möchtest, aber dann verkauf sie nicht als total tiefgründige Dystopie oder so. Also das finde ich ist dann Kokolores, das ist richtiger Dünnes, deswegen da gibt's eine 4 von 10, kann weg.
Weißt du, woran der mich gerade, fällt mir gerade so ein, woran der mich am meisten erinnert gerade? An Fractale von 2011, von Yamakan, ja. Als Yamakan sich Mario Kart rangeholt hat und gesagt hat, wir machen jetzt ein Anime, der Anime in seinen Grundfesten erschüttern wird und Anime rettet. Und dann war das genau so ein Ding.
Anime wurde gar
war
nicht
genau gerettet. So ein Ding. Es war so eine Sci-Fi-Story mit, ich glaube, irgendwas mit war auch was mit Kälteschlaf, glaube ich, und irgendwelchen Bösewichten, die komplett eindimensional waren und sich genauso verhalten haben wie die Bösewichte hier. Und der auch von Woche zu Woche irgendwie, man von Woche zu Woche mehr desillusioniert wurde, weil der Titel einfach scheiße geschrieben war. Weil Mario Kart gerade mal nicht depressiv war zu der Zeit. Und immer wenn sie nicht depressiv ist, schreibt sie beschissene Stories.
Ich will der Vollständigkeit halber einmal sagen, der Folge 0, die ja zumindest bei meiner Anime-List ein eigener Eintrag ist, gebe ich eine 5 von 10. Da bin ich ein bisschen gnädiger. Das hat als kleiner Einführungsprolog für mich besser funktioniert, auch keine besonderen Gefühle ausgelöst, aber war ganz unterhaltsam anzuschauen. Deswegen 5 von 10 für den Prolog und 4 von 10 für die Serie sozusagen.
Ja, ich mache da keine Unterschiede. Ich sehe, das hat sich für mich so wie so ein Gesamtwerk angefühlt, so als Doppelfolge. Deshalb gebe ich da auch gesamt eine 5. Und damit kommen wir zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das Digimon Beat Break. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Ein neuer Original Anime aus dem Digimon Franchise. Wie immer von Toei Animation. Die hatten wir dieses Jahr schon mit Kimi to Idol, Precure und Koizuru One Piece. Als Autor haben wir diesmal Yamaguchi Ryota da. Der ist auch kein Digimon-Neuling, der war auch schon Autor bei Digimon Savers und im Precure-Bereich Autor von Doki Doki Precure. Als Regisseur haben wir Miyamoto Hiroyaki. Das ist jemand, der ganz viel One Piece gemacht hat, über 300 Folgen, von Folge 352 bis 679, um genau zu sein, war er der One Piece Hauptregisseur, hat auch den One Piece Gold Movie gemacht und Star Twinkle Precure. Und im Soundtrack haben wir noch Okehasama Arisa, die ist Komponistin der Soundtracks von Jujutsu Kaisen und Tagebücher der Apothekerin. Ja, ich habe tatsächlich Positives über diese Digimon-Serie gehört und bin jetzt mal sehr überrascht, sehr gespannt, weil überrascht auch. Weil die letzten Digimon-Serien, glaube ich, die wir so die letzten Jahre im Stream hatten und im Podcast hatten, üblicherweise nicht so überzeugt haben. Aber vielleicht ist das ja gut. Wir brauchen heute mal was Gutes noch. Auf geht's.
Los, Pikachu, ich wähle dich! Gabimon digitiert zu Wer Gabimon?
Hallo, ich bin Wehrgebimon. Ich musste die Wehrpflicht nicht ausüben, da ich den Kriegsdienst verweigert habe damals, als ich noch im letzten Jahr war von den Leuten, die das noch machen mussten.
Tja. Bei mir war das schon abgeschafft, aber ich hätte eh nicht gemusst, weil ich zwei Brüder habe, die das vor mir gemacht haben.
Tja.
Aber ich konnte mich trotzdem drumherum schleichen.
Kannst du jetzt noch eingezogen werden, theoretisch? Oder bist du da aus dem Jahrgang raus?
Nein,
bist du auch raus, ne?
Warum fragen mich das alle? Das war schon letztens so bei, also, das sind Leute bis, warte, ich will jetzt hier keine Fake News erzählen.
25
ich glaube, die Jahrgang, nein. Wehrpflicht, Alter. Moment, ich versuch's ganz spontan rauszufinden. Alle 18-Jährigen, das heißt geboren ab 2008.
Ach so, ich dachte, es war noch irgendwo in die 20er rein.
Nein, alle 18-Jährigen so. Ich saß also mit Ex, das ist ein Kumpel von uns, für die nur den Podcast hören und das nicht wissen, ich saß so mit ihm im Auto und er so zu mir, ja, du wirst ja bald eingezogen, ne? Ich so, Ex, das sind 18-Jährige. Er so, hä, aber bist du nicht jünger als ich? Ich so, Digga, glaubst du, ich war, also wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren, glaubst du, ich war 8, als wir uns kennengelernt haben? So,
und als Antwort kam, Digga, so ein leises,
ja,
Digga.
Tatsächlich, das. Also, um es mal klarzustellen, nein, ich bin nicht unter 18, leider. Also ja, ich bin natürlich immer auf ewig bei Nana One der 14-jährige Praktikant, aber 14-jähriger Praktikant zu sein, ist kein tatsächliches Alter, das ist mehr eine Geisteshaltung. Deswegen, ja, ich bin zwar innerlich, mein Herz ist das eines 14-jährigen Praktikanten, aber mein Äußeres ist das eines 26-jährigen. Deswegen werde ich dann auch nicht für die Wehrpflicht berücksichtigt. Hoffe ich. Es ist ja so, es gibt ja irgendwie diese drei Fälle so. Es gibt ja erst jetzt diesen auf Freiwilligkeit basierenden Wehrdienst, beziehungsweise halt diese verpflichtenden Fragebögen. Dann gibt es ja irgendwie den Fall, dass alle, die ausgebildet wurden, eingezogen werden. Aber so im äußersten Notfall könnte Deutschland ja alle, glaube ich, zwischen 18 und 58 oder so, oder zwischen 18 und 60 oder so einziehen. Also einfach alle Männer. Und ich hoffe, dass es nie dazu kommt.
Außer man hat Zivildienst geleistet, ne?
Ja, oder man wird ausgemustert. Also ich würde höchstwahrscheinlich ausgemustert werden, weil ich eine ziemlich krasse Sehschwäche habe und eine Brille tragen muss. Aber ja, naja. Jedenfalls, nein, ich werde für zumindest bei den aktuellen neuen Wehrpflichtregelungen nicht berücksichtigt. So viel dazu. So, das und jetzt erklär uns nach der Nana One Wehrpflicht-Time noch, worum es in dem Anime ging.
Wir sind in einer Welt in etwas fernerer Zukunft und in der Zukunft hat irgendwas die, zumindest irgendwie Teile Japans ein bisschen zerlegt und alles ist unter Wasser gesetzt und gleichzeitig sind wir technologisch so weit, dass Leute KI-gesteuerte Devices immer bei sich tragen, wo wir gerade irgendwie das gleiche Thema schon wieder vorher hatten. Und diese Devices, die in der Beschreibung hier steht E-Pulse, aber die sind irgendwie anders, ne? Sapotama oder so. Ist das gleiche gewesen? Warte mal. Ah ne, die Devices heißen Sapotama. Und E-Pulse, der E-Puls, das sind ja, einfach nur die menschlichen Emotionen und Gefühle und Gedanken. Das ist der E-Puls. Mhm. Müsst ihr mal euren E-Puls checken lassen. Und ja, die Geräte heißen Sabotama, nicht E-Puls, genau. Und ja, wir haben hier einen Jungen, der sein Sabotama, konnte der das hacken oder nicht? Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Bei ihm landet in der Hand plötzlich irgendwie so ein Sabotama von einer Klassenkameradin oder Schulkameradin. Und ja, das sorgt dafür, dass dieses Sabotama ja plötzlich komplett verbuggt ist, weil irgendwie die Berührung mit dem Jungen irgendwas auslöst. Er hat es, glaube ich, nicht gehackt. Sie dachte erst, er hat es gehackt oder so, aber einfach nur die Berührung von dem Jungen löst da irgendwas aus. Und das sorgt wiederum im Laufe der Zeit dafür, dass das Mädchen aus unerfindlichen Gründen einfriert und dann einfach eingefroren dasteht oder so. Und nach einiger Zeit stellt sich heraus, Digimons durchstreifen die Welt der Menschen und können Menschen beißen, können ihnen den E-Puls aussaugen und können sie zum Einfrieren bringen. Und ja, das passiert auch fast unserem Hauptcharakter. Der muss dann des Nächtens vor einem Digimon flüchten, nachdem sein Sabotama sich bereits irgendwie in ein Digimon verwandelt hat, das ihn aber auch irgendwie anscheinend nicht unbedingt was Gutes will, sondern auch einfach nur seinen E-Puls aussaugen möchte. Und ja, draußen flüchtet er dann vor einem weiteren Digimon und trifft dort auf seinen Bruder, und sein Bruder wird dann von dem Digimon gebissen und friert dann auch ein. Und ja, jetzt schwört sich Tomoro, unser Hauptcharakter, alle Digimons zu vernichten in einem brutalen Vernichtungskrieg, damit die keine Menschen mehr einfrieren können oder irgend sowas in die Richtung. Ich habe nicht so richtig verstanden, in welche Richtung das jetzt hier gehen soll.
Wann war das letzte Digimon, was wir hatten?
Da muss ich mal kurz nachgucken. Das ist eine gute Frage, weil ich habe auch, ich wollte sowieso gerade über das Thema sprechen, dass das vom Ton her, also von der Art und Weise, wie sich das Ding anfühlt, sich dann doch signifikant anders anfühlt als die meisten Kinderanime in letzter Zeit und vor allem die letzten Digimons. Wir hatten Digimon Ghost Game zuletzt, das war 2021, also schon 4 Jahre her.
21.
Genau, und so Digimon-Anime, Yu-Gi-Oh!-Anime und so weiter, so alles, was so in die Richtung geht. Warte mal, Yu-Gi-Oh! Hat man, glaube ich, noch länger nicht, oder? Aber so generell so Kinder-Anime, die wir in letzter Zeit so hatten, die letzten Jahre vor allem, besonders so vor Corona, aber auch so ein bisschen so um 2020 herum, die waren alle sehr durchdesignt auf Merch-Verkauf und das Verkaufen der Dinge, die der Anime bewerben soll. Und alles war irgendwie so ein bisschen auf lustig gemacht und coole Kids, die coole Sachen machen mit den Produkten, die man kaufen kann. Und es fehlte irgendwie so ein bisschen so der Edge-Faktor, den Anime früher hatten. Und das, also den so Kinder-Anime früher hatten, die teilweise bei uns in Deutschland noch so auf RTL 2 und so liefen, die sich ein bisschen mehr getraut haben, die ein bisschen versucht haben, noch so eine geheimnisvollere Geschichte zu erzählen, wie zum Beispiel das alte Digimon, wie das alte Yu-Gi-Oh! Und so weiter, Detektiv Conan auch und so, was wir letztens gerade bei uns im Retro-Stream übrigens hatten, der jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Da gucken wir alte Kacke aus den 90ern, reacten da drauf und ihr könnt live dabei sein. Und ich glaube, das war so ein wiederkehrendes Thema bei uns im Stream, dass wir immer mal wieder gesagt haben, so modernere Kinder-Anime, die sind irgendwie, die fühlen sich einfach nur wie Produktwerbungen an. Und es fehlt so, es traut sich niemand mehr, Kindern eine Geschichte, die potenziell für Kinder leicht beängstigende, aber irgendwie spannende Inhalte rüberbringen, zu produzieren. Und das hat sich so ein bisschen gedreht in letzter Zeit, hatte ich so das Gefühl, man ist wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung gegangen. Und der Beweis dafür wäre zum Beispiel damals, jetzt also vor 2 Jahren, dass die neue Pokémon-Serie, die wieder auch so ein bisschen in so eine Richtung gegangen ist und ein bisschen kleines bisschen düsterere Themen hatte. Oder die, was war das, Duel Masters Lost, glaube ich, was wir letztens hatten, letztes Jahr, glaube ich, was auch, glaube ich, eine sehr, ja, doch recht edgige erste Episode hatte. Und ich denke, das kann man hier auch mit so reinzählen lassen. Also es ist auch eine Geschichte, die sich jetzt nicht so anfühlt, als würde sie in erster Linie ein Produkt promoten wollen, sondern als würde sie tatsächlich in erster Linie eine Geschichte erzählen wollen. Und irgendwie Kindern eine doch durchaus spannende Geschichte, also für Kinder spannende Geschichte rüberbringen wollen. Ich fand es jetzt nicht so super spannend, aber ich bin mir sicher, so wie das aufgebaut wäre ich als Kind dann doch so ein bisschen an den Bildschirm gefesselt gewesen. Abgesehen vielleicht von den ersten 5 Minuten, denn die war irgendwie so ein komplett kontextloser Digimon-Kampf, der war halt kontextlos. Da haben sie irgendwie gekämpft mit Digimons gegen Leute, die andere Digimons hatten, und dann im Laufe des Kampfes hat man irgendwie erfahren, dass die eine Gruppe irgendwie, dass die einen Ohrenladen ausgeraubt haben und jetzt werden da Digimons mit Digimons bekämpft oder so. Aber ja, es steht so ein bisschen die Frage im Raum, so, ne, sind die Digimons jetzt hier Menschen positiv gesinnt? Offensichtlich ja irgendwie in größeren Teilen nicht. Das war jetzt bei der ersten Digimon-Serie auch so, im späteren Verlauf auch teilweise so, dass es da schon so Digimon versus Digimon-Kämpfe gab. Aber selbst das Haupt-Digimon von unserem Hauptcharakter hier scheint nicht unbedingt Menschen und unserem Hauptcharakter gegenüber positiv gestimmt zu sein, sondern verfolgt dann so ein bisschen eigene, selbstgefällige Interessen, indem es einfach irgendwie Energie aussaugen möchte oder so. Ja.
Ja. Also, ich habe das, das, was du erzählst über Kinderanime, dem kann ich mich absolut anschließen. Also, ich habe auch das Gefühl, dass die Anime früher deutlich düsterer waren und deutlich beängstigender, die ich teilweise auch beängstigend fand. Ich weiß, dass Yu-Gi-Oh! So die ganz alte Yu-Gi-Oh!-Serie, also natürlich nicht die in Deutschland nie gelaufen ist, sondern die lief, die Duel-Monster-Serie, da hatte ich tatsächlich ein paar Mal Albträume von. Da fand ich tatsächlich so ein paar, also als ganz kleines Kind, so in der Grundschule so und im Kindergarten, also im Kindergarten glaube ich noch nicht, aber so erste, zweite Klasse. Zum Beispiel weiß ich noch, es gab einmal eine Folge, da ist so ein, das war glaube ich in diesem Königreich der Duellanten-Arc, da gab es einen bösen Kaiba, das war quasi von Seto Kaiba so ein Doppelgänger sozusagen, der auch die ganze Zeit mit so einer gruseligen, verzerrten Stimme gesprochen hat und so richtig böse und bedrohlich war und so weiter. Und der hat die Scheiße aus mir rausgescared, der Typ. Also den fand ich richtig, richtig creepy.
Kann ich auch ein Beispiel, ein Digimon-Beispiel nochmal nennen? Aus der ersten Digimon-Serie, da gab es dann irgendwie so eine Virusentwicklung und dann wurde irgendwie Greymon zu Skull Greymon, was dann einfach so ein Skelett-Dino-Monster war. Und ja. Das fand ich vom Design her als Kind auch so creepy. Also ich glaube jetzt nicht so, dass es irgendwie Albträume ausgelöst hat, aber da habe ich schon so gedacht, so spukiges Skelett, da scheiße ich mir jetzt so doch mal so zur Hälfte ein.
Generell das erste Digimon, also das hat sich für mich damals angefühlt, also hat für mich so richtig diesen Vibe rübergebracht von ey, das sind Kinder, hilflose Kinder, die da jetzt in einer völlig fremden Welt sind, in der unfassbar vieles passiert, was sie nicht verstehen, was auch ich als Zuschauer nicht verstehe, was voll ist mit irgendwelchen creepigen Monstern, die ihnen Böses wollen, die teilweise sich auch nicht vernünftig verständigen können und so weiter. Und sie müssen da jetzt überleben. Also für mich war das erste Digimon damals als Kind eine Survival-Story, die mich total gepackt hat aus diesem Aspekt, die auch mal richtig gruselig war und die auch mal richtig. Und diese Welt war halt komplett mysteriös. So, es war halt für mich so. Ja klar, oder zum Beispiel, erinnerst du dich an diese Folge aus dem ersten Digimon, wo sie in diesem Dorf, Gehirnwäschedorf waren quasi, wo glaube ich alle außer Tai von irgendeinem Digimon so hypnotisiert wurden, als wären sie total glücklich und hätten totalen Spaß und so und Tai war glaube ich der Einzige, der von dieser Gehirnwäsche nicht betroffen war und er konnte seine Freunde so absolut nicht zu denen durchdringen und so weiter und war dann da völlig alleine.
Glaube ich, erinnere mich vage, aber
Das fand ich auch so creepy, diese Vorstellung einfach. Das war so, so heftig und das sind so die Digimon-Erinnerungen. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe danach Digimon auch nicht weiter verfolgt. Also klar hat man immer mal links und rechts so vereinzelte Episoden gesehen, wenn sie liefen auf RTL 2. Aber das erste Digimon ist tatsächlich to date das einzige, was ich vollständig geschaut habe. Ja, deswegen kein Plan, wie die weiteren so sind. Also ich habe mir sagen lassen, dass einige davon auch immer noch ganz schön düster sind. Es gibt ja auch einen vom Serial Experience Lane Autor, das ist ja dann Digimon Tamers.
Genau.
Genau, deswegen, also ich glaube, Digimon war schon immer so das Franchise unter diesen Kinderanime, das so ein bisschen mehr rumexperimentiert hat. Vielleicht auch eher in seiner früheren Phase.
Ja, aber es ist schon so ein bisschen auffallend, dass man jetzt da doch wieder ein bisschen andere Wege einschlägt. Weil man vielleicht doch festgestellt hat, dass man Kindern mehr zumuten kann und dass es früher eigentlich ganz gute Ansätze waren. Dass man doch
ja, und ich sag mal, das ist also am Ende ist ja auch so, eine gute Promo, ne?
Genau, wir hatten ja, wie gesagt, ne, wir hatten jetzt bei Duel Masters, hatten wir in dem Franchise etwas, was in eine etwas düstere Richtung ging. Hatten jetzt dieses Jahr, Princession Orchestra, ein Magical Girl Franchise, was gleich in der ersten Folge dann so surreale, etwas düsterere Welten hatte und so. Also selbst da versucht man sich wieder so ein bisschen Richtung Sailor Moon und so anzunähern, wo es auch ein bisschen nicht so ganz so happy Folgen gab. Also so generell haben Kinder-Anime aktuell gefühlt wieder etwas mehr Biss. Und ich denke, das war's Gutes, weil wir haben sowas als Kind gefeiert und wir haben das irgendwie auch aushalten können, solange dass man da trotzdem noch einen pädagogischen Blick drauf hat und jetzt nicht komplett übertreibt, dann ist es, denke ich, ja, eine gute Sache, dass man jetzt nicht das Produkt so mehr so krass in den Vordergrund stellt.
Nichtsdestotrotz hat mich das jetzt hier auch nicht abnormal gepackt.
Nee, mich auch nicht. Jetzt. Also wie gesagt, es wäre jetzt etwas gewesen, was ich als Kind, glaube ich, ganz gerne geguckt hätte und da auch, als Kind hätte es mich, glaube ich, gepackt, die erste Folge.
Ja, würde ich mitgehen.
Jetzt so für mich so, ja, also, ey, war okay, haben wir schon mal Schlimmeres gesehen, war bis auf diese 5 Minuten kontextloser Kampf am Anfang, ja, relativ kompetent produziert und erzählt. Sah tatsächlich ziemlich gut aus teilweise. Also wir hatten ein richtig schickes Sakuga teilweise und tatsächlich auch so Charakter-Animationen. Da darf es auch gerne weiter so gehen. Aber ich bin jetzt nicht invested in die Story. Und ich fand auch ehrlich gesagt also den männlichen Hauptcharakter uninteressant, teilweise sogar vielleicht nervig. Ich fand seinen Digimon-Begleiter oder Nicht-Begleiter, das wissen wir ja noch nicht, irgendwie auch ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Ich glaube, für Kinder kann das was Gutes sein.
True. Gut, wollen wir zu den Zahlen kommen?
Yes. Auf ML haben wir eine 7,11 bei 2337 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,13 bei 8 Bewertungen. Endo.
Ich gebe... was gebe ich hier? Also ich würde sagen, ich gebe eine 4 von 10. Hat mich nicht gepackt, ist halt ein Kinderanime, ist halt Kinderinhalt. War nichts drin, was mich irgendwie hookt. Also ich sag mal, für eine Kinderserie war es total stabil. Und ich würde mich total anschließen, dass ich das, glaube ich, voll gefeiert hätte, wenn ich es damals auf RTL 2 gesehen hätte. Aber das ist nichts. Also war dafür dann auch nicht kreativ oder interessant oder auch düster genug, dass ich jetzt als Erwachsener gesagt hätte, boah, das reißt mich voll mit, muss ich voll rein. Deswegen bleiben wir mal hier bei einer 4 von 10. Gabby?
Ja, also wie gesagt, trotz, dass ich diese Entwicklung begrüße, auch so ein bisschen im Hinblick darauf, dass wir nicht komplett einschlafen, wenn wir Kinderanime im Season-Stream schauen müssen. Hat es mich jetzt nicht wirklich abgeholt oder so. Es war teilweise ganz okay, aber naja, für mich dann noch ein bisschen unter okay. Ich würde auch mich der 4 von 10 anschließen von Endo. Ist kein super schlechtes Ding oder so. Es ist bloß dann doch irgendwie ein Digimon-Kinderanime. Ne? Und damit nicht so super geil. Okay. Das war's. Wenn ihr mehr hören wollt, dann haben wir mehr für euch. Denn ich denke, wir werden jetzt gleich den letzten Teil des neuen Nanabon Bonus Content Podcasts aufnehmen, was dann auch der erste ist. Und den dann auch endlich mal releasen. Über die Weihnachtszeit. Sodass ihr dann das, was wir eigentlich immer ans Ende dieses Podcasts gegangen haben, im normalen, regulären Podcast-Feed als Bonus-Podcast nachhören könnt, wo wir darüber erzählen, welche Anime wir in den letzten Wochen so geschaut haben und dazu kleine Kurz-Reviews abgeben und oder teilweise auch lange Reviews. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Wie gesagt, der gleiche Feed wie dieser Podcast hier. Und in einem separaten Feed findet ihr die Nanamon Contime. Und da gibt es eine megamäßige neue Ausgabe, die jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht veröffentlicht ist, aber sehr zeitnah veröffentlicht sein wird. Und Endo, was erwartet uns da Spannendes?
Ja, ich habe mich mit der lieben Kitty, Kitty Cat Cosplay, die ja schon auch schon mal zu Gast in unserem Podcast war, zusammengesetzt und wir haben über das Thema Cons und Mental Health geredet. Denn Cons sind ja eigentlich etwas, das uns sehr, sehr glücklich macht und uns viele schöne Momente und Gefühle beschert, aber wie jedes Hobby natürlich auch etwas, das seine Schattenseiten hat oder bei dem man ja auch einfach mal solche Dinge erleben kann, wie auf der Con komplett reizüberflutet zu sein oder irgendein Programmpunkt fällt aus und man macht sich totalen Stress oder Druck. Oder gerade beim Thema Cosplay spielen natürlich auch Schönheitsideale und Social Media und Selbstpräsentation und Zufriedenheit mit sich und seinem Aussehen eine riesige Rolle. Und all diese Themen haben wir uns dann einfach mal geschnappt und da ein kleines bisschen drüber geredet. Einerseits über den Umgang damit, über unsere persönlichen Erfahrungen. Es ist ein super nicer, lockerer, cooler Talk geworden, in dem viele wichtige Themen angesprochen wurden und aus dem man vielleicht sogar auch die ein oder andere Sache für sich selber und seinen nächsten Con-Besuch mitnehmen kann, damit es ein noch chilligeres, noch gemütlicheres Erlebnis wird. Deswegen würde ich euch empfehlen, hört da sehr, sehr gerne mal rein. Es ist eine sehr schöne Ausgabe geworden.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns megamäßig darüber freuen, wenn ihr uns 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcasts geben würdet. Das pusht den Podcast so ein bisschen im Algorithmus nach oben und das wäre mega cool. Dann wird er mehr Leuten empfohlen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wir haben festgestellt, auf Spotify gibt es eine Podcast-Folgen-Option, die ich auch selber seit Jahren bei diversen Podcasts nutze. Ich weiß nicht, warum ich letztens so erstaunt getan habe, als ich das gelesen habe. Man kann auf Spotify und auch Apple Podcasts wahrscheinlich und auch anderen Podcast-Plattformen unserem Podcast folgen. Dann kriegt ihr Benachrichtigungen, wenn neue Folgen draußen sind.
Wenn ihr die Glocke aktiviert, ihr müsst die Glocke aktivieren, Freunde. Also Folgen
da,
reicht nicht.
Da noch
wenn
ihr dem Podcast nur
folgt, dann extra Blocken-Button. Wenn man nur folgt, dann wird der... Ja, ja, man wird, also deswegen habe ich das auch geschrieben
mit Ach so.
Diese Leute. Das Ach so. War kein Witz.
Wo ist denn die
nein,
Glocke?
Ihr könnt einfach folgen. Also die kriegst du nur am Handy angezeigt.
Ach
weil
so.
Das auch nur auf dem Handy funktioniert. Ja, wo sollen die dir denn die Benachrichtigung hinschicken?
Über die Windows- oder Linux-Benachrichtigungsfunktion vom System.
Das können die nicht. Also das können die nicht. Nein, ihr könnt einmal dem Podcast folgen. Das wäre natürlich schon ziemlich nice. Dann wird der unter anderem bei eurem Meine Podcasts-Tab geführt und ihr bekommt unter Meine neuen Folgen auch unsere neuen Folgen gelistet. Aber wenn ihr wirklich brandaktuell sein wollt, dann drückt die Glocke, meine Freunde. Dann kriegt ihr eine Also wie gesagt, es geht nur am Handy, aber dann kriegt ihr immer eine Push-Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Verpasst also auf gar keinen Fall irgendwas. Mir persönlich passiert das immer bei Podcasts, denen ich folge. Also wenn die keinen festen Release-Tag haben, wo immer eine neue Folge kommt, also wenn die nicht sagen, ey, wir hauen immer dienstags unsere neue Folge raus oder so und wir haben ja keinen festen Release-Tag, dann geht das bei mir total schnell unter. Dann kriege ich das überhaupt nicht mit, weil es ja eben auch keine, sonst nicht irgendwie auf der Startseite auftaucht oder so. Aber wenn ihr dann die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr eine Push-Benachrichtigung, dann bemerkt ihr das 100 pro. Deswegen geht am besten jetzt mal in eure Spotify-App oder Apple Podcast hat bestimmt sowas ähnliches, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Und drückt einmal die Glocke für den Anime-Podcast und für die Contime. Dann verpasst ihr gar nichts mehr an Material.
Ich habe gerade noch was Wahnsinniges entdeckt. Ich habe gerade direkt mal die Glocke gedrückt. Habe ich jetzt auch entdeckt, das Feature, und wahrgenommen. Und es gibt jetzt auf Spotify automatisch generierte Kapitel und die scheinen sogar relativ akkurat zu sein. Ich habe gerade mal den letzten Podcast geöffnet und da haben wir hier erstes Kapitel satirische Bitcoin-Einführung und Podcast-Absetzung. Hat sogar erkannt, dass wir die Nanamon Coin Time direkt wieder abgesetzt haben. Und danach kommt das nächste Kapitel: Entschuldigung, Podcast-Start und Content-Warnung.
Oh Gott, ich dachte, das habt ihr so benannt. Ich hab das auch schon gesehen. Nee. Ich dachte, das wäre von dir da.
Das steht oben drüber: Chapters are auto-generated.
Nice. Ich muss ehrlich sagen, für mich, also. Das sollte jetzt nicht mein. Also, ich fand, die Bitcoin-Time ist ein bisschen ausschweifend geworden. Deswegen habe ich nach vorne geskippt, weil ich irgendwann mir dachte, ja, komm, jetzt will ich mal zum eigentlichen Content kommen. Und ich habe dann dieses Kapitel gesehen. Ich dachte, das wäre von dir. Ich dachte, das hast du für genau solch. Also, wow, cool. Danke, Spotify.
Ja, also wirklich, also hat sogar teilweise bei einigen Anime dann nochmal Subkategorien, Subchapters quasi erstellt. So zu My Gift Level 9999. Hat es dann nochmal ein extra Kapitel Mobbing-Ideologie und Light-Novel-Autoren.
Nice.
Ideologie. Ja. Unser Shitposting wurde als Ideologie automatisch bezeichnet.
Lieber Spotify-Algorithmus, an dieser Stelle
Einführung in kontroversen Tier-Romance-Anime.
Liebe KI, einen lieben Gruß von mir an dieser Stelle. Du machst einen tollen Job. Danke, dass es dich gibt. Jetzt kannst du dieses Kapitel, benenne dieses Kapitel bitte mit Endos Dankesworte an die KI. danke, liebe KI. Finde ich super cool, dass du sowas jetzt machst. Also
ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob das jetzt wirklich so passiert.
So. Ja. Gut, dann haben wir das geklärt. Hört unseren Bonus-Content-Podcast, hört die Contime, schaut donnerstags um 19.30 Uhr auf dem Season-Stream vorbei, schaut sonntags um 20 Uhr auf dem Retro-Stream vorbei und keep on
rolling, baby. Keep rolling, rolling, genau. Keep rolling,
und
rolling.
Und was ihr aber auf jeden Fall auch hören solltet, das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Also selbst wenn ihr den Podcast richtig scheiße fand und nie wieder was von uns hören wollt, hört bitte, was dieser Mann euch zu sagen hat, der gleich hier eingeblendet wird. Wir verabschieden uns und geben euch über zu jemandem, der mit Worten viel besser umgehen kann als wir, an Mitch.
Tschaußen.
Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet
Donnerstag
ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.